Geschichte und Technik digitaler Medien. Vierte Vorlesung, Rechnerarchitektur. Gehalten am 24. Mai 2012 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur vierten Vorlesung. Heute geht es um Computerarchitektur. Wir haben den historischen Teil jetzt hinter uns gebracht. Hier ist nochmal die Zusammenfassung der Entwicklung der Computertechnik bis in die frühen 50er Jahre. Wir haben die Von-Neumann-Architektur als Konstruktionsschema und dann auch die ersten Maschinen, die das umsetzen. Also es geht um Turing-vollständige, also nicht spezialisierte Maschinen, die elektronisch sind. Das heißt, in der Zeit mit Röhrentechnik arbeiten, aber der Transistor fängt ja an, sich da durchzusetzen. Binär arbeiten, also nicht mit Dezimalen speichern, digital und nicht analog. Mit einem Programmablauf, der variabel ist, also Sie können da neue Programme reinprogrammieren, die sind nicht fest eingedrahtet. Das Programm ist intern im Speicher und nicht etwa extern auf irgendwelchen Bändern oder Karten. Das wird zusammen und nicht getrennt von den Daten gespeichert und es wird nicht gesteckt, so wie auf dem Bild im Hintergrund zu sehen. Und es hat einen automatischen und nicht etwa einen manuellen Ablauf, der sequenziell ist, also ein Befehl nach dem anderen und nicht parallel. Da haben wir ja sehr viele verschiedene historische Modelle gesehen, die eines dieser Faktoren irgendwie anders gehandhabt hat, was dann in der Regel immer zu Problemen geführt hat. Inzwischen hat man sehr stark parallelisierte Programmabläufe, aber der Rest, muss man sagen, ist bis heute gültig. Und darum soll es dann heute gehen. Dann haben wir verschiedene Computer gesehen. Ich glaube, bis zur Einführung des PCs sind wir noch vorgedrungen beim der Vorlesung Personal Computing. Das sehen Sie links, den PC von 1981 mit zwei Floppy-Laufwerken. Optional gab es auch Festplatten mit 5 Megabyte, wenn man das haben wollte, und eben diese monochromen Displays. Üblich heutzutage sind diese Desktop-Varianten wie in der Mitte, also die stehen meistens unterm Tisch und nicht mehr auf dem Tisch. Oder eben Laptops, wie man es hier bei mir sieht. Inzwischen hat sich das aber nochmal ausdifferenziert, also gerade Smartphones übernehmen jetzt. Also es gab zwischendurch mal diese Netbooks als so im Prinzip der kleine Laptop. Inzwischen übernehmen entweder die Smartphones oder die Tablets die Vorherrschaft. Und ich glaube, es gibt jetzt gerade so eine Statistik, dass häufiger aufs Internet von einem mobilen Gerät zugegriffen wird als von einem festen. Nicht was die Datenmengen angeht, aber einfach so die Zugriffe. Also man ist einfach viel öfter mobil. Mal schnell irgendwo lockt man sich ein, als dass man es zu Hause am Rechner dann macht oder eben mit einem Laptop. So, die Frage ist aber, wie funktioniert sowas? Jetzt kommt also das der Übergang in den technischen Teil. Wie funktioniert ein Computer, kann man sich fragen, oder was passiert, wenn ein Computer ein Programm ausführt? Sie haben ja, denke ich, die Konzepte der Programmierung schon gehört in der Informatik. Dann hören Sie gerade. Ach so, Sie machen überhaupt keine Programmierung praktisch. Okay, aber Java. Ich meine, Sie haben schon mal irgendwie eine Zeile Programmcode geschrieben, der Computer hat was gemacht. Also es ist Ihnen nicht völlig fremd, dass ein Computer ein Programm ausführt, was man programmieren kann. Aber was passiert, wenn das gemacht wird? Wir arbeiten uns von außen nach innen vor. Wenn Sie so einen Desktop-Computer, also jetzt weniger ein Laptop und auch kein Smartphone, wenn Sie den öffnen, sieht es meistens so aus. Es ist sehr verwirrend, weil es so viele Teile gibt, die auch alle ihre Funktion haben. Auffallend ist in der Regel halt der Lüfter, der für die Kühlung der wichtigsten Prozessoren und dann vielleicht auch noch der Grafikkarte zuständig ist und des Netzteils. Dann gibt es in der Regel eben so eine Festplatte, die sehen Sie da oben links, oder ein CD-ROM-Laufwerk oder Blu-ray, je nachdem, was Sie haben. Oben rechts sehen Sie, das ist so Power Supply, also die einfach die Stromversorgung, die dann die Netzspannung in die Gleichstrom umwandelt, der im Rechner benötigt wird, und alle möglichen Kabel, die halt die Komponenten miteinander verbinden. Wenn Sie das dann freischaufeln, also die insbesondere die Peripherie, also Peripherie sind alles so angehängte Komponenten, wenn Sie die abziehen und entfernen, kommen Sie zur Hauptplatine. Und das sehen Sie hier. Und da habe ich Ihnen auch mal einen ganzen Karton voll mitgebracht. Da müsste jetzt, weil ich hier an dieses Mikrofon angeschlossen bin, mal kurz jemand nach vorne kommen und das verteilen. Das ist dafür gedacht, dass Sie es mal in die Hand nehmen können. Sie können nichts kaputt machen. Also Sie können schon was kaputt machen, aber es spielt keine Rolle, weil das eh keiner mehr braucht. Das ist so Hardware-Reste, die man heute auf Elektroschrotthöfen findet. Also die werden, man muss dafür Geld bezahlen, dass man die entsorgen kann. Die haben keine technische Funktion mehr. Man könnte sie natürlich so retromäßig wieder zusammenschrauben, aber warum sollte man das tun? Wenn Sie sowas etwas liebevoller zusammengestellt sehen wollen, vorne neben der Eingangstür haben die Fachlehrer ja sowas aufgehängt in so einem Glaskasten. Da können Sie das Ganze nochmal interaktiv, also drücken Sie auf den Knopf und dann leuchtet was auf. Da können Sie sich das auch nochmal anschauen. So, und Sie sehen auf so einer Hauptplatine sind jede Menge, also verteilen Sie das mal, also so, ne, mal einfach, dass jeder mal so ein Ding in der Hand haben kann. Sie müssten dann wahrscheinlich mal kurz rübergehen und sich eins abholen. Sie sehen jede Menge Schnittstellen, wo Sie Speicherkarten oder Erweiterungskarten reinstecken können. Insbesondere ist da Platz für Grafikkarten und Soundkarten und solche Dinge. Und sehr prominent der Sockel, auf dem die CPU, also der Hauptprozessor, untergebracht wird. Und dieser Sockel wird auch immer größer, weil da immer mehr Beinchen drin sind. Unten in dem Eimer liegen auch so ein paar Prozessoren, also so ein paar Pentiums, alte Dinge. Einfach, dass Sie es mal in der Hand gehabt haben. Dann kriegt man gleich ein ganz anderes Verhältnis zu seiner Computertechnik. Und das gehen wir im Einzelnen jetzt mal durch. Das ist sozusagen die erste Iteration und dann besprechen, also wir arbeiten uns vor von der Hauptplatine bis zum Prozessor und in den Prozessor rein. Das ist die Version 2002, die habe ich deswegen gewählt, weil sie so schön dokumentiert ist. Ich zeige Ihnen aber anschließend noch ein paar Platinen irgendwie der letzten 10 Jahre. Da hat sich im Wesentlichen nicht viel geändert. Also es gibt mehr so Schnittstellen, die Sie einstecken können und manche Chips sind dann irgendwie an einer anderen Stelle. Aber im Grunde genommen sehen die Dinger heute immer noch so aus. Sie haben an Position 1 die CPU-Sockel. Also das ist der Ort, wo dann der Hauptprozessor untergebracht wird. Und 2 sind die sogenannten Chipsätze, die North und South Bridge. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Im Groben, die verwalten den Speicher. Die CPU selber hat ja wenig Speicher und muss aber auf externen Speicher zugreifen, insbesondere den RAM. Das ist jetzt bei 3, das ist da unten dieser breite Sockel. Ein RAM-Baustein ist auch unten am Bodensatz drin. Das ist der Arbeitsspeicher, in dem das Programm und die Daten abgelegt werden. Sie erinnern sich ja. Die werden zusammen in einen Speicher abgelegt. Und damit die CPU darauf zugreift, braucht sie Unterstützung, das sogenannte Memory Management. Und das wird klassischerweise von der North und der South Bridge erledigt. Inzwischen wandern diese North und South Bridge, das waren einmal eigenständige Chips, und die wandern allmählich auf die CPU, wenn man so viel Platz hat. Denken Sie an Moore's Law, nicht? Die Anzahl der Transistoren verdoppelt sich alle 18 Monate. Was heißt eigentlich, entweder macht man die CPU immer kleiner oder man bringt immer mehr zusätzliche Funktionen darauf unter. Und deswegen wandern zusätzliche Chips. Inzwischen sind Grafikkarten, das ist alles auf dem Chip drauf, weil man einfach so viel Platz hat. 4 ist in der Mitte, ist der AGP-Slot. Also da geht es um Grafikkarten, die so um 2000 dann auch ihr eigenes Schnittstellenformat dann bekommen hatten. 5 sind die PCI-Slots, also diese drei Buchstabenabkürzungen, das sind immer irgendwelche obskuren Begriffe, aber es gibt einfach verschiedene Normen, wie kann man Daten transportieren im Rechner, über AGP oder über PCI oder CNR, das sind so verschiedene Varianten. Es geht immer nur darum, hier stecken Sie hinter eine Karte rein, so, ich glaube 1 oder 2 liegen ja auch dabei. Die passen dann dahin und die passen auch nur da rein und entsprechend fließen dann die Daten von dem Sockel oder von dem Slot auf die Bauteile auf der Karte. 7 ist hier der Soundchip, das ist on board, weil Sound in der Regel nicht besonders viel Ressourcen verschlingt, es sei denn, Sie wollen halt mit Surround Sound arbeiten und dann gab es mal eine Zeit, da gab es Soundkarten, inzwischen ist das auch wieder alles on board. Und man nimmt nur Soundkarten, sagen wir, Sie wollen irgendwie mehrspurig Audio aufnehmen oder sowas, dann brauchen Sie externe Soundkarten. Aber interne Soundkarten sind meiner Kenntnis nach nur noch in sehr speziellen Kreisen üblich. Also das meiste läuft über USB oder Firewire extern oder onboard direkt auf dem Chip und selten nur noch direkt über Karten. Das gibt es aber auch noch als Angebot. Dann den Super Input-Output-Chip, der sich insbesondere um die Schnittstellen kümmert. Also in dem Fall ist es der Druckertreiber, die Druckerschnittstelle, PS2-Ports für Tastatur und Maus. Auch das läuft heute in der Regel alles über USB, aber auch für USB brauchen Sie entsprechende Chips, die den Transport der Daten verwalten. 9 ist der BIOS-Chip. Das Basic Input-Output System ist das erste Programm, was Ihr Computer ausführt. Der ist ja erstmal, wenn Sie ihn einschalten, der weiß ja gar nichts. Und deswegen gibt es so ein ganz rudimentäres, inzwischen, die werden aber immer besser, aber es gibt so ein rudimentäres Anfangsprogramm, das sich darum kümmert, alles zu testen und dann das eigentliche Betriebssystem zu laden. 10 sind dann die ATX-Anschlüsse, also da kommt Strom, die Stromversorgung rein von dem Netzteil. Also das Netzteil ist im Grunde genommen nur ein Wechselstrom-Gleichstromrichter, der seinen Strom dann auf der Platine gibt und die verteilt es dann an die entsprechenden Komponenten. Zum Beispiel als CD-ROM-Laufwerk, das kriegt dann seine eigene Stromversorgung, damit sich das schön dreht. Oder vielleicht noch andere Grafikkarten, die inzwischen sehr viel mehr Strom verbrauchen, als das früher der Fall war. 11 haben sie noch einen Floppy-Anschluss, den gibt es heute überhaupt nicht mehr, ist aber ersetzt durch vergleichbare Anschlüsse, also in der Regel halt CD-ROM, DVD, nicht CD-ROM, DVD oder Blu-ray übernimmt ja so die Funktion, beziehungsweise die Floppy als Datenspeicher ist komplett abgelöst durch USB und Flash-Speicher, die über USB angeschlossen werden. Oder man mailt direkt, also was auf so eine Floppy passt, das waren 3 Megabyte oder 1,4 Megabyte, das wird heute einfach verschickt per E-Mail, da muss man keine Floppy-Anschlüsse mehr haben. Ist ein Problem, was machen Sie mit Ihren Disketten, die Sie vielleicht früher mal angesammelt haben, wenn die keiner mehr lesen kann? Also noch gibt es Geräte, die Floppy-Laufwerke haben, in 5 Jahren wird es die wahrscheinlich, sind die alle so in diesem Karton da, also in diesem Eimer. Und dann haben Sie vielleicht eine Sammlung von Disketten, wo Ihre Bachelorarbeit drauf gespeichert ist, aber Sie haben überhaupt kein Gerät mehr, was die überhaupt auslesen kann. So, und dann haben Sie noch verschiedene andere Anschlüsse bei 12, also IDE-Anschlüsse für Festplatten und optische Laufwerke. Auch das ist wieder der Datentransport. Und noch diverse andere Anschlüsse für den Standby-Knopf, für den Ein- und Ausschalter und solche Dinge. Sie sehen, im Wesentlichen haben wir die CPU in der Mitte, Speicher und ganz viele Schnittstellen, um Zusatzkomponenten anzuschließen. Und wenn Sie die Platinen sehen, das hat sich auch 2004 nicht geändert. Also auch hier haben Sie den CPU-Sockel, der große weiße in der Mitte. Sie haben ganz viele Peripherieeinschlüsse. Hier sehen Sie es mal von hinten. Da kommen wir also jetzt nicht im Einzelnen drauf, aber das sind so, wo Sie halt Maus, Tastatur, Sound, also jetzt eher Lautsprecher anschließen oder externe Platten und solche Dinge. Sie haben die PCI-Steckplätze für Erweiterungskarten, die North- und die Southbridge haben Sie noch, hier sogar die Northbridge mit eigenem Kühler, auch da gibt es so Kühlelemente, die sind immer relativ futuristisch geformt, man will die Fläche bei Kühlkörpern vergrößern, man will die Fläche so groß wie möglich halten, damit die Wärme möglichst gut abgestrahlt wird. Das funktionierte auch so bis 2005, 2006, dass man durch sogenannte passive Kühlkörper die Wärme ableiten konnte. Ich hatte Ihnen das ja mal gezeigt. Das Problem der Prozessorenentwicklung ist ja, dass die Strukturen immer feiner werden, die Anzahl der Transistoren wächst, aber auch damit die Verlustleistung. Sie produzieren, insgesamt produzieren die Dinger mehr Wärme und zwar so viel, dass sie selber durchschmoren würden. Was dann dazu führt, dass wir zusätzlich Energie aufwenden müssen, um die Wärme, die beim ersten Prozess entsteht, wieder abzuführen. Mehrere Kraftwerke sind nötig, um die ganzen Kühlgeräte zu finanzieren oder zu befeuern mit Strom, die man heute in Computern und Unterhaltungselektronik drin hat. Oder wenn Sie Ihr Netzteil anschließen von Ihrem Handy, so, und wenn sich das aufwärmt, wenn Sie das anfassen und es ist ein bisschen warm, heißt es, es ist eine kleine Heizung und verbrennt so ein paar Watt oder vielleicht Kilowatt pro Jahr. Wenn Sie es immer in der Steckdose lassen, also das kann sich so auf 15 Euro pro Jahr pro Adapter aufaddieren. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn das in jedem Haushalt gibt, so ein paar Adapter für, also es gibt also nicht nur für Computertechnik, das kann ja auch der Tischstaubsauger sein oder was auch immer. Und diese Adapter, die verbrutzeln einfach permanent Energie und wandeln die in Wärme um. Sparen sich ein bisschen Heizkosten, aber meistens ist das einfach weg. So, und allein diese Energiemengen, die da verlustig gehen, wenn man das auf die Gesamtgeräte hochrechnet, verbraucht das also mehrere Kraftwerke inzwischen. So, und jetzt ab eben Mitte der Nullerjahre fing das dann an, dass man zunehmend aktive Kühler einsetzt, also Ventilatoren. Inzwischen sind wir schon bei Wasser- und Ölkühlung, also die letzte Generation, da können Sie dann so klein, so wie in Kernkraftwerken, brauchen Sie also Flüssigkeiten, die an so ein kleines Kühlaggregat angeschlossen sind, die dafür sorgen, dass die Wärme also noch besser abtransportiert wird. Hier sehen Sie dann so ein, also Mainboard oder Motherboard, wie man es nennen will, 2009. Hier sehen Sie schon sehr irgendwie auffällig in der Mitte der Kühlkörper aus Kupfer mit einer tatsächlichen Heatpipe, also wo man von einem zum anderen verbindet. Man versucht, die Fläche zu vergrößern und Kupfer leitet Wärme schneller und besser, also geht man zu Edelmetallen über. Es ist halt noch ein passiver Kühler. Ansonsten sehen Sie jetzt verschiedenfarbige Slots, wie immer. Sie haben oben diese Batterie der Schnittstellen, unten diese blau-weißen Sockel für die RAM-Bausteine. Und was ich sehr auffällig finde, sind diese kleinen Türmchen, also diese kleinen runden Kreise. Das sind Spannungsstabilisatoren, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Es ist keine jetzt, es ist eine wichtige Funktion haben Sie, aber jetzt nicht für die Digitaltechnik, sondern eigentlich dafür, das ist eine Anerkennung dessen, dass Computer eigentlich gar nicht digital sind. Im Grunde genommen läuft da drin halt analoge Technik und auch die Spannung, die läuft, die unterliegt Schwankungen und das muss man alles künstlich in diese Nullen und Einsen oder in Strom aus und Strom anzwingen. Hier sehen Sie noch zum Schluss ein Mainboard 2012, auch da das Bild ist immer noch das gleiche und auch hier, also ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch, Sie haben immer noch PCI Express, PCI-Slots, haben immer noch Anschlüsse für Festplatten. Also so sieht halt eine Computerarchitektur aus. Ein- und Ausgabeschnittstellen haben Sie und die CPU in der Mitte. Sie haben weniger Hilfschipsätze, also für Speicherverwaltung, weil das alles auf die CPU inzwischen gewandert ist. Aber im Wesentlichen hat sich der Computer in den letzten 10 Jahren, aber glauben Sie mir auch in den letzten 30 Jahren davor, nur unwesentlich davon unterschieden. Das sind halt die Grundfunktionen eines Rechners. So, hier ist die Fußnote der Spannungsregler. Wozu braucht man die? Das sind ja Kondensatoren. Das sind Bauteile, können Sie sich vorstellen, wie kleine Batterien. Die nehmen kurzfristig Spannung auf, sehr wenig, aber halt relativ schnell und geben sie auch wieder ab. Also Sie haben so ein Maß halt, wo sie dann gefüllt sind. Und das können Sie dann auch wieder abgeben, auch sehr schnell zur Verfügung stellen. Es reicht nicht als Batterie, aber so, dass man mal 2 Millisekunden Strom hat, dafür reicht es schon. Und die sind dafür gedacht, dass sie ihre Spannung, die ja eigentlich konstant sein müsste, es aber nicht ist, wenn Sie dann einen Röhrenfernseher einschalten oder irgendwie einen Staubsauger einschalten und so irgendwas, was kurzfristig mal ganz viel Strom aus Ihrem Hausnetz nimmt, dann kann sein, dass die Spannung in Ihrem Computer absackt. Und damit der Computer dann nicht sagt, fatale Panne und abstürzt, gibt es diese Spannungsregler, die immer in der Nähe von so digitalen Speicherbausteinen sind. Und die dafür sorgen, wenn es mal kurzfristig zu viel Strom gibt, dann pumpen die sich auf. Und wenn es zu wenig gibt, dann geben sie das wieder ab, was sie vorher aufgesammelt haben. Und damit halten sie die Spannung stabil. Das sind eben Spannungsregler. Und sorgen dann dafür, dass wir wirklich diesen Wechsel von 5 Volt oder 3,3 Volt oder 2,5, je nachdem, was halt die binäre 1 definiert, und 0 Volt, dass das relativ schnell hin und her schalten kann, ohne dass es plötzlich zu Überspannungen oder Unterspannungen kommt. Hier sehen Sie aber auch das Problem, was die haben. Das sind Kondensatoren, das sind ganz analoge Bauteile. Also die altern, haben chemische Prozesse, die irgendwann auch dafür sorgen, dass diese Dinger chemisch reagieren. Und hier sehen Sie mal geplatzte Elektrolytkondensatoren. Auf manchen dieser Platten sind auch welche drauf. Also da sieht man auch, dass inzwischen die Elektrolyte ausgelaufen sind. Das gab mal so, das war um 2006, da ist ja halt dieses Foto her, da gab es mal so eine ganze Reihe aus China kommenden Elektrolytkondensatoren, die so billig waren, dass sie nach 2 Monaten schon kaputt gingen und reihenweise fielen die Computer aus und man wusste gar nicht warum. Dieser gefürchtete Bluescreen, wo sie nichts tun und plötzlich, gestern ging es noch, da hatten die User mal recht, sie haben wirklich nichts gemacht, sondern der Computer ist einfach, oder dieses Mainboard ist eingegangen und wenn man die austauscht, dann funktioniert es auch wieder. Nur weiß man das nicht. Sie können sich vorstellen, wenn so ein Mainboard kaputt geht, dann können Sie das reparieren lassen, aber bis Sie den Fehler finden, da kaufen Sie sich 3-mal Neues dafür, was da an Arbeitszeit reingeht. Und das führt aber zu vielen unzufriedenen Kunden. Und letztendlich war es dann nicht so ein Hersteller eines Sekundärelements wie Elektrolytkondensatoren, hat dann dafür gesorgt, dass reihenweise Computer abstürzen. Und das auch nur so als Zeichen dafür, also es gibt aber sehr, sehr viele Gründe, warum ein Computer irgendwie eine Panne haben kann. Man wirft ja Windows immer vor, es ist ein notorisch instabiles Betriebssystem zu sein, weil es immer zu Bluescreens kommt. Man muss aber auch zugutehalten, dass Windows eine Software ist, die auf ganz vielen Geräten laufen muss, wo die Hersteller der Software keinen Einfluss auf die Entwicklung haben. Im Gegensatz zu Apple. Apple ist ein Hard- und Softwarehersteller und Verkäufer, die wissen, auf welchen Systemen ihre Software läuft. Deswegen kosten sie auch irgendwie hunderte von Euros mehr, weil sie da eine Monopolstellung bei der Hardware haben. Diese Wintel-Rechner, die auf Intel- oder AMD-Maschinen laufen und den Motherboards, die können irgendwo hergestellt werden. Es gibt mehrere Dutzend Motherboard-Hersteller, vielleicht inzwischen nur noch ein Dutzend. So, und die haben halt Zulieferer wiederum, wo man auch nicht weiß, woher die kommen. So, und mit all diesen Komponenten, das ist alles normiert, aber man muss ja auch sicherstellen, dass die Normen eingehalten werden. Und mit all diesen Komponenten muss so ein Windows-Betriebssystem zusammenarbeiten. Und wenn einer nur fuscht in der Kette oder irgendein Grafikkartenhersteller schreibt seinen Treiber falsch, dann bricht das ganze System manchmal zusammen und man denkt, Windows, wie blöd. Aber im Zweifel war es dann auch das Zusammenspiel von Windows mit anderen Komponenten. Und das liegt halt an, naja, so etwas offeneren Systemen. Also Mac ist ja deutlich geschlossener als Hard-Software-Welt, als die Intel-Maschinen. So dass es dann zu solchen Ausfällen kommen kann. Aber es ist hier nur eine Fußnote, also Spannungsregler sind, ich finde die immer sehr auffallend, wenn man auf so eine Platine guckt, aber haben natürlich im Digitalen mehr so eine Unterstützungsfunktion. Was auch wichtig ist, diese Standard- oder der Formfaktor, wie groß ist so eine Platine, das ist natürlich auch normiert, damit die Leute, die sowas bauen, auch sicher sein können, dass der Benutzer das in sein Gehäuse reinschrauben kann. Die Tendenz zur Verkleinerung gibt es auch hier. Ich habe jetzt gerade gesehen, es wird jetzt angeboten für $46 ein Computer, der irgendwie so groß ist wie eine Scheckkarte. Also inzwischen kann man die Geräte so klein machen. Es gibt auch schon so in Streichholzschachtelgröße gibt es auch schon Computer. Die haben im Wesentlichen nur noch eine Ein- und eine Ausgabeschnittstelle. Meistens halt so eine Ethernet-Schnittstelle, dass man sie ins Netz hängen kann und über das Netz auch verwaltet, weil sie überhaupt keinen Anschluss mehr haben für eine Tastatur oder für einen Monitorausgang. Das wäre alles zu viel. Und denken Sie an die Smartphones und Handys, die ja von der Größe her auch immer kleiner werden, beziehungsweise viel kleiner können sie nicht werden, damit sie noch von Menschen bedienbar sind. Aber man kann halt immer mehr Funktionen darin unterbringen. Das ist so ein, also auch da, es geht einher mit der Verkleinerung der Chips. Das Problem bei den Chips ist aber, das haben Sie vielleicht gesehen, wenn Sie so ein Ding in der Hand hatten, ganz viele Beinchen, also die Größe der CPU ist gar nicht das Problem, sondern Sie müssen halt da 230 Beine dran bringen, damit die ganzen Datenströme vom Chip zu den umliegenden Bausteinen funktioniert. Und auch da können Sie die nicht beliebig klein machen. Also das sind so Dinge, so wie Handytastaturen. Sie können die Handytastaturen kleiner machen, nur bringt es nichts, weil sie ihre Finger nicht beliebig klein kriegen, sodass sie halt eine bestimmte Größe einfach respektieren müssen, genau wie beim Display. Und entweder die Dinger verschwinden ganz, dann haben sie aber keine Schnittstellen mehr, oder sie bleiben halt noch bedienbar und da müssen sie sich dann schon an menschliche Formate anpassen. So, und jetzt kommt die Kernfrage der heutigen Vorlesung. Wie arbeitet eine CPU, also ein Central Processing Unit? Ich fange mal ganz unten an, ohne dass Sie das jetzt wirklich durchdringen müssen. Wir hatten ja gesehen, es gibt diese Röhren und ich habe immer gedacht, Röhren sind ganz wichtig und sie wurden dann durch Transistoren abgelöst. Sie können sich so eine Röhre oder einen Transistor als elektronischen Schalter vorstellen. Also was Sie haben ist, das ist oben links das Diagramm, Sie haben so einen Transistor. Und wenn auf dem Emitter Strom läuft, dann lässt der Strom durch von Plus nach Minus, kann man sagen. So können Sie sich das vorstellen. Es ist ein Schalter, der elektrisch angesteuert werden kann. Vielleicht gehen wir mal auf diese Webseite. Dafür muss ich aber im Netz sein. Hier sehen Sie das. Der traditionelle Schalter schließt einen Stromkreis. Hier haben Sie einen, hier ist leider ein Fehler in der Grafik, also das müsste hier auch offen sein. Hier müssen Sie zwei Schalter schließen, damit die Glühbirne angeht. Das ist so der normale Schalter. Das wurde ursprünglich auch wirklich geschaltet oder man steckt irgendwie Kabel, um diese Schalter entsprechend herzustellen. Das wurde dann elektromechanisch gemacht über Relais, also wo dann irgendwie ein Zugmagnet den Schalter halt irgendwie halb elektronisch schließt, also indem der Magnet den Schalter aber wirklich physikalisch einen Schalter umlegt. Und dann später durch die Röhren wurde dieser Schalter elektrisch eingesetzt. Also Sie können einen Strom anlegen und damit lässt der Transistor oder die Röhre hier den Strom durch. Und das ist eine sogenannte Und-Verschaltung. Hier müssen beide Schalter geschlossen sein, damit der Strom fließt. Hier ist eine Oder-Schaltung. Also Sie müssen einen der beiden Schalter schließen, damit die Glühbirne angeht. Und was das Interessante ist, Sie können aus diesen und oder, und dann haben sie noch ein nicht, also es fließt so lange Strom, solange kein Strom hier fließt, und solange, und sobald sie Strom hier drauflegen, dann fließt hier der Strom, eine Notschaltung. Mit diesen einfachen Schaltungen können Sie hier sozusagen, hier können Sie vielleicht nochmal das Bild sehen. Hier ist dieser und, hier ist der oder Schalter und hier hätten Sie dann einen NAND oder einen NOR Gatter. Einer von den beiden muss dann Strom führen, damit entsprechend, also hier muss einer von den beiden Strom führen und hier müssen beide das machen, damit entsprechend es zu der Ausgabe kommt. Das sind so die Grundbausteine, wo, wie Sie aus einer Röhre oder einem Transistor, und heutzutage sind das halt sehr kleine Transistoren, einfache logische Funktionen umsetzen können, wie NOT, AND, OR, NAND, NOR oder XOR, was immer das bedeutet. Also darum geht es gar nicht, dass Sie das jetzt nachvollziehen oder nachbauen können, sondern dass man sich von den Transistoren hocharbeitet in Bausteine, die dann etwas größer werden. Also hier hätten wir einen Halbaddierer. Ein Halbaddierer heißt, wenn auf beiden dieser, auf X und Y, wenn da Strom drauf liegt, dann guckt der sich an, dann wird hier raus eine 0. Also das im Prinzip ist es 1 plus 1 ist gleich 1, 0. Aber das ist ein Und-Schalter. Wenn beide Strom führen, sagt er, okay, es gibt einen Überlauf, also wir müssen in die nächste Stelle hinübergehen. Wenn nur einer von den beiden Strom führt, dann kommt hier eine 1 raus. Also 1 plus 0 ist 1, 0 plus 1 ist auch 1, aber 1 plus 1 ist gleich 1, 0 im Binären. Und das führt dann dazu, dass Sie hier diesen Überlauf haben. Also das ist wie 9 plus 1 ist halt 10, nicht? Das ist eine 0 plus eine 1 in der nächsten Stelle und das ist im Binären ganz entsprechend. Ein sogenannter Halbaddierer, weil er den Überlauf nicht berücksichtigt. Wenn Sie aber zwei Halbaddierer zusammensetzen, haben Sie einen Volladdierer, der auch den Überlauf berücksichtigt. Der ist jetzt zweistellig. Daraus bauen Sie ein vierstelliges Werk, ein achtstelliges und so weiter. Und so werden dann aus kleinen Bausteinen immer größere Bausteine. Nur das möchte ich Ihnen hier mitgeben, wie Sie aus kleinen Bausteinen Transistoren durch ineinander, durch Verkopplungen oder durch Zusammenschaltung kleine Bausteine haben, die dann immer größere Funktionen erledigen. Und aus Addition können Sie Multiplikation machen oder Subtraktion und plötzlich haben Sie die Grundrechenarten, die seit Schickard oder Leibniz ja die Rechenmaschinen bestimmt haben. Und die Frage ist, wie geht's dann weiter? Und jetzt kommen wir zu dem Von-Neumann-Zyklus oder dem Fetch-Decode-Execute-Zyklus, also das, was im Prinzip die Von-Neumann-Architektur dann auch ausgemacht hat. Und da gibt's diesen schönen Modellrechner MOPS, den ich Ihnen auch mal mitgebracht habe, den können Sie aber auch runterladen. Ich muss ihn hier emulieren, das ist so ein Windows-Only-Ding. Und Sie können den auch frei programmieren, das müsste man jetzt vielleicht nicht tun. Ich habe hier mal ein Programm vorbereitet, oder das ist aus der Dokumentation. Was es macht, dieses Programm, das ist Assembler. Also es ist eben das Assembler, was hier drauf läuft, so eine Maschinensprache. Sie geben eine Zahl ein und die wird dann überprüft, ist sie gerade oder nicht. Wenn sie gerade ist, ist es in Ordnung. Wenn sie nicht gerade ist, subtrahiert man 1, dann ist sie wieder gerade. Also wenn ich 5 eingebe, ziehe ich 1 ab, habe ich eine 4. Und danach wird rückwärts gezählt in Zweierschritten. Bis man bei 0 ist, dann ist man fertig. Das ist kein irgendwie sinnvolles Programm, aber es zeigt alle wichtigen Befehle, die man so haben kann. Das, was Sie hier sehen, ist so ein symbolischer Code. Also in A heißt, lies etwas ein, eine Zahl, das wird dann hier unten gefragt, und speichere sie im Akkumul, also das ist der hier, das ist so ein Register. Und dann hol dir den Akku, dividiere durch 2 und guck, ob der Rest gleich 0 ist. Also eine Zahl ist ja gerade, wenn sie bei Division durch 2 keinen Rest hat, sonst ist sie ungerade. Und wenn sie gerade ist, ist gut, dann springe nach weiter, also hier runter. Wenn sie ungerade ist, dann subtrahiere 1 davon und speichere es wieder ab. Und dann zähl rückwärts. Also hol dir die Zahl, die wir haben, speichere sie an der Stelle B, gib sie aus, subtrahiere 2, guck, ob das Ergebnis 0 ist. Und wenn das Ergebnis nicht 0 ist, dann fang wieder von vorne an, so lange bis es 0 ist, dann gib die 0 aus und ende. Das ist das Befehl so im Groben, das gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Was wir aber vorher tun müssen, wir müssen es in den Speicher laden. Das läuft über diese Taste. Jetzt kompiliert er das und schreibt es in den Speicher. Jeder Befehl nimmt 2 Speicherzellen in Anspruch, einmal für den Befehl und andererseits für den Operand. Sie haben immer den Opcode, also den Befehl und dann den Operand. Also hier, das ist Lade A. A ist die 64, da sehen Sie hier in der 64 ist halt Speicherstelle A. So, und das ist jetzt in dem Speicher und das können Sie sich vorstellen, das ist jetzt im RAM. Nicht? Das ist vorher hier so auf der Festplatte oder im Listing oder wie auch immer. Das mussten die ENIAC-Girls mussten das noch stecken oder bei Zuse musste das über eine Filmrolle irgendwie, also es wurde nicht gespeichert, die Filmrolle musste das immer ablaufen lassen und wir haben es jetzt hier im Speicher drin. Aber hier ist das Programm und hier sind die Daten, A bis H. Und hier werden von Neumann entsprechend Daten und Programm wird im gleichen Speicher abgelegt. Das ist das Interessante. Und hier ist jetzt die CPU, kann man sagen. Also die hat ein Steuerwerk, die steuert, die kümmert sich darum, dass jeweils der nächste Befehl reinkommt, dass der dekodiert wird. Hier ist das Rechenwerk, was im Grunde genommen die Funktionen ausführt. Und hier ist das ein Ausgabewerk, wo Zahlen rein oder rauskommen. Wie sieht das im Einzelnen aus? Wir gehen mal auf die Animation, machen wir mal langsam und machen eine vollständige Animation und fangen jetzt an. Die Steuerlogik, hier unten steht Fetch, Befehl wird geholt. Der Befehlszähler, das ist im Prinzip das zentrale Gedächtnis. Der Befehlszähler holt sich an der Stelle 0 den ersten Befehl. Und Sie nennen das mal diese zwei Speicherstellen. Und das wird hier ins Befehlsregister eingetragen. Dann machen wir erstmal weiter. So, der holt sich das, Fetch wird geholt und hier reingeschrieben. Also 20.0064. Das wird jetzt dekodiert, Fetch, Decode. Das heißt, in Punkt 64, also das, was wir hier reingeschrieben haben, das weiß jetzt das Steuerwerk wieder. Und jetzt wird das ausgeführt. Aber erst wird der Befehlszähler hochgezählt. Dann weiß das Programm, wenn ich mit dem Befehl fertig bin, hole ich mir die nächsten hier. Und das heißt, in 64 heißt, geh ins Eingaberegister, hol dir eine Zahl vom User. In unserem Fall sagen wir mal die 5. Und die sollst du bitte speichern an die Stelle 64. Das ist das, was wir hier A genannt haben. Das sehen Sie ja auch, hier ist das A. Sagt jetzt der Speicherlogik, okay, ich nehme das, die 5, die ich hier habe, und bringe sie, tak, 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 das rennt er hier runter und speichere sie hier ab. So. Damit ist der Befehl abgearbeitet und wir holen uns den nächsten Befehl. Wir wissen ja, nächste Befehlszähler Stelle 2. Also sagt der Speicherlogik, gib mir bitte Befehl Nummer 2 oder an der Stelle 2. Holt sich das? Im Prinzip, was jetzt kommt, ist, also es liegt natürlich auch an dem sehr einfachen System hier, er muss sich jetzt plötzlich das, was er eben abgespeichert hat, muss er sich holen. Er hat sich nicht gemerkt, also die CPU weiß überhaupt nichts von dem Wert, den wir eben eingegeben haben. Die ist an dieser Stelle gespeichert, das weiß der Programmierer. Ich speichere die an die Stelle A und ich hole sie mir jetzt wieder. Aber damit die CPU damit arbeiten kann, muss sie erstmal besorgen. Und das tut sie jetzt auch. Also LD heißt Load, den Inhalt der Speicherstelle A. Das muss jetzt abgezählt werden. Und dann wird das zurückgeliefert. Okay, hier ist eine 5. Und die wird gespeichert im Akku. Das ist ein Register und das ist das einzige Gedächtnis, oder es gibt den Befehlszähler und es gibt den Akku. Da werden alle Informationen gespeichert. Und Sie haben, und das ist das Interessante, dadurch, dass es im Speicherwerk diese benannten Teile gibt, da haben Sie ein externes Gedächtnis. Das sind die sogenannten Variablen. Also das sind benannte Speicherorte. Das ist das, was eine Variable ausmacht. Und ich tippe hier eine A ein, aber der Computer beim Kompilieren übersetzt das A. Okay, er sagt A, er meint aber, ich gebe ihm hier einfach die Nummer 64. Jetzt wird Mod 2 als Befehl geholt. Mod 2, ich weiß nicht, ist Ihnen Modulo bekannt als Operation? Gut. Also erst Befehlszähler hochzählen und jetzt ausführen. Und jetzt wird dem Rechenwerk was gegeben. Also, Operand ist 2, im Akku steht noch die 5, das ist das Gedächtnis und die Operation ist Modulo. Jetzt wird 5 durch 2 geteilt, als Ergebnis kommt eine 1 raus und diese 1 wird im Akku zwischengespeichert. Damit ist die 5 vergessen. Der Computer weiß nicht mehr, dass wir mit einer 5 operieren. Können Sie sich vorstellen wie Memento in dem Film. Also, ne, Kurzzeitgedächtnis wirklich minimal, immer nur ein Befehl. Und danach muss er sich wieder tätowieren. Hier ist so die Tätowierungsstelle. Jetzt muss er sich die Ergebnisse, die muss er sich halt merken, wenn er damit weiterarbeiten will. Zurzeit braucht er es ja noch nicht. Jetzt holt er sich erstmal den nächsten Befehl. Wir machen es mal ein bisschen schneller. Der nächste Befehl sagt, okay, compare 0. Also vergleiche den Wert im Akku. Und das ist ja das Ergebnis der letzten Operation. Vergleiche das mit 0. Das wird nun getan. Er holt sich den Operanden, speichert ihn im Rechenwerk. Ich soll mit 0 vergleichen. Compare ist hier dieses Fragezeichen. Vergleicht das, Ergebnis ist 1. Und das heißt, das Ding ist größer. Okay, jetzt hol dir den nächsten Befehl. Wieder die beiden. Jump if equal nach weiter. Weiter ist aber in unserem Fall hier unten, was an dieser Stelle ist, und das ist bei uns die 33. Also im Prinzip ist das ein Befehl, der woanders, 16, Entschuldigung. Das wäre hier unten. Der Befehlszähler würde dahin zeigen. Es ist aber nicht equal, also wird der Befehl nicht ausgeführt. Nach 19, Entschuldigung, ne? Jump if equal nach 19, aber er muss jetzt weitermachen. Jetzt macht er halt weiter mit der 10. Lade also den Wert, den du dir gemerkt hast, der hier an der Speicherstelle 64 ist. Wir wissen nicht mehr, dass es die 5 war. Wir wissen aber, dass 5 nicht gerade ist, beziehungsweise dass 5 bei Division durch 2 nicht 0 ergibt. Und jetzt müssen wir uns den Wert wiederholen und anschließend 1 subtrahieren. Und jetzt wissen wir, es war die 5, alles klar, das war die Tätowierung. Jetzt kann er da weitermachen und holt sich jetzt den nächsten Befehl. Und der sagt ganz simpel, subtrahiere 1. Im Programmcode heißt das hier, mach's gerade. Wir wissen, es war vorher ungerade. In diesem Block gehen wir auch nur rein, wenn es vorher ungerade war. Und jetzt wird es um 1 subtrahiert. Der Operand ist 1. Der Operator ist minus. Das Ergebnis ist 4. Und das wird hier im Akku gespeichert. So, und jetzt kommt noch eine Schleife. Also das war jetzt eine bedingte Anweisung. Jump if equal. Also springe, wenn es gleich ist. Oder guck mal, ob es gleich ist oder nicht. Und mach dann weiter. Oder nicht. Und jetzt kommt noch eine Schleife. Wir zählen nämlich rückwärts. Hier haben Sie die Bedingung, also, jetzt müssen wir, ich kann es noch mal eine Ecke schneller machen. Also, subtrahiere, hol dir erstmal wieder den Inhalt, die 4, speichere es erstmal ab. So, wir haben es jetzt gespeichert, jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, dass es vorher mal eine 5 war. Jetzt holst du dir den nächsten Befehl, der wiederum sagt, lade das, was hier ist, was an der Stelle, lade und speichere es an die Stelle B. Und gib B mal hier im Ausgaberegister aus. Zack, jetzt steht hier eine 4. Subtrahiere 2. Und guck, ob das Ergebnis 0 ist. Compare 0. Ist es aber nicht. Und solange das Ergebnis nicht 0 ist, springe wieder zum Punkt Schleife zurück. Schleife heißt bei uns zu Nummer 21, also Zeile 21. Und die Speicherlogik weiß, Zeile 21 habe ich im Befehlszähler 18 abgespeichert. Jetzt wird das wieder bei B abgespeichert. Man sieht also im Ausgaberegister zählt der in 2er Schritten runter. Wird wieder 2 subtrahiert. Und sowas passiert, also mega Millionen, Giga Milliarden, mehrere Milliarden Mal pro Sekunde werden solche Befehle ausgeführt. Computer sind dumm, aber schnell. Sehr schnell. Und sehr dumm. So, und jetzt compare with 0. Es ist 0. Damit speichere ich es nochmal ab in B. Das Steuerwerk weiß es gar nicht. Das Steuerwerk sagt, bitte mir, also das weiß, ich brauche immer 2 Befehle. Das ist die Architektur. Sie kennen ja 32-Bit, 64-Bit-Architektur. Da weiß im Prinzip jeder an der Stelle, ein Befehl ist 64-Bit groß oder 32-Bit lang. Der Befehlszähler weiß, ich muss 2 weiterzählen. Und nur das Speicherwerk und die Speicherlogik weiß, wo das ist. Das Interessante ist, Sie können sagen, hier ist, sagen wir mal, der Arbeitsspeicher und alles von 48 bis 63 könnte Grafikspeicher sein. Das ist auf der Grafikkarte. Und wenn Sie hier irgendeinen Wert reinschreiben, dann ist es vielleicht ein Punkt auf dem Bildschirm. Das müssten Sie auch verwalten. Aber das weiß die Steuerlogik überhaupt nicht. Der ist es auch völlig egal, wo der Speicher ist. Der Programmierer muss halt sagen, speicher das auf der Grafikkarte und damit weiß dann die Speicherlogik, alles klar, meine Grafikkarte ist ab Nummer 48. Hier ist alles zusammen. Dass die Daten, also bei 64, 65, dass es dann nur ein Feld auslesen muss. Das ist, weil hier steht die A. Also wenn ich hier A reinschreibe, dann sagt der, hol mir den Befehl, also lade das, was an der 00, an der 64 steht. Nee, hier ist ja der Befehl und hier ist, was an der 64 steht. Das, also dieser Operand, der im Prinzip hat, Sie haben ja hier immer eine Zeile, hier ist ja nur, hier nehmen wir LDA, das ist 0010 0064, das ist der Befehl LDA, load A. 0010 ist der Befehl load und diese 0064 ist die Adresse, an der sich das befindet. Und das wird intern vom Steuerwerk dekodiert, als ein Befehl ist eine Speicherstelle und der Operand ist eine weitere Speicherstelle. Und die 64 wird hier unten gespeichert. Aber Sie kommen mit der Frage, insofern haben Sie recht, Integerzahlen werden anders abgespeichert als Fließkommazahlen und die anders als Characters oder als Strings. Deswegen müssen Sie auch bei Java ja sagen, ich habe hier eine Variable, die ist ein Integerwert oder das ist eine Variable, das ist ein Fließkomma oder ein Double oder ein Long oder was Sie für Datentypen hatten, damit Ihnen die Speicherlogik entsprechend viele Speicherzellen hier reserviert. Und wenn Sie sagen, das ist nur ein Bit oder ein Byte, was hier abgespeichert wird, dann kriegen Sie auch nur ein Byte. Dann können Sie aber nicht Additionen jenseits der 255 ausführen. Wenn Sie aber sagen, es ist irgendwie eine lange, besonders lange Zahl, dann kriegen Sie vielleicht 8 Speicherstellen, auch wenn Sie die nicht nutzen, selbst wenn Sie die nur bis 250 benutzen. Deswegen müssen Sie aber auch immer sagen, wie viel Speicher brauchst du? Denn hier in unserem Fall, das ist alles sehr wenig, aber wenn Sie komplexere Grafikanwendungen schreiben, in denen Sie Millionen von Speicherdaten verwalten müssen, wird es irgendwann eng und dann brauchen Sie diese Garbage Collection. Vielleicht haben Sie das gehört bei Java. Also dann müssen Sie einfach den ganzen Müll aufräumen, sagen Variablen, die überhaupt nicht mehr benutzt werden. Die müssen wir einfach wieder freigeben, den Speicher. Und das führt dann manchmal dazu, dass Ihr Computer so hängt. Da passiert gar nichts, weil er gerade dabei ist, seine Megabyte Daten aufzuräumen. Das sind aber alles so Verfahren, die werden dann im Prinzip, die Speicherlogik kümmert sich darum, dass immer genügend Speicher zur Verfügung steht und sie weiß, wo das ist. Der CPU ist das erstmal egal. Die sagt nur, es kann nur sein, dass die wartet, die sagt, gib mir mal Nummer 65 oder nein, speicher mal was an irgendeine neue Stelle und dann sagt die Speicherung, Moment, warte mal kurz, dann räumt die auf und in der Zeit passiert gar nichts und dann hängt ihr Computer und manchmal fängt er sich, wenn es eben am Garbage Collection liegt, manchmal zeigt aber das Befehlsregister oder der Befehlszähler auf irgendeine Stelle, wo überhaupt nichts liegt. Und dann steht hier, das Speicherwerk liefert was zurück und das Steuerwerk weiß nicht, was es tun soll und dann hat er sich aufgehängt. Das kann insbesondere dann passieren, wenn Sie hier Daten abspeichern, die so, also normalerweise wird das Programm von unten nach oben, also von hier nach unten abgespeichert, die Daten aber von oben nach unten. So stellt man sicher, dass viele Programme und viele Daten Platz haben. Aber es gibt dann Momente, in denen Sie zu viele Daten unterbringen und die überschreiben Teile des Speichers. Das kann passieren. Und dann wird plötzlich etwas, was vorher, diese 004000 steht hier drin und dann soll der Computer das ausführen. Da sagt er, weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll und dann ist Schluss. Und dann hat er sich aufgehängt. Und das kann passieren, das verdanken wir ja dieser von Neumann-Architektur, wo Daten und Programme im gleichen Speicher abgelegt werden. Es kann auch, das sind diese, wenn irgendwie, tippt eine Zeile in ihrem Browser ein und plötzlich ist ihr Rechner von einem Virus versetzt. Das ist genau so ein Fall, in dem man halt in dieser Browserzeile, da werden 1024 Zeichen erwartet. Dann gibt es aber die Bösen, die geben Ihnen 2000 Zeichen mit und alles über 1024 ist Programmcode, weil die rausgefunden haben, dass der Browser nicht überprüft, ob Ihre Adresszeile wirklich nur 1024 Byte hat. Und er schreibt einfach alles in seinen Speicher rein und alles ab 1025 überschreibt Programmcode. Und damit können Sie, indem Sie Daten mitliefern, in Wahrheit liefern Sie halt solche kryptischen Assembler-Befehle mit, können Sie ausführbaren Code in eine Webseite eintippen. Und wenn das dann noch der richtige Code ist, haben Sie plötzlich die Möglichkeit, dass Ihr Browser Programmcode ausführt, den Sie überhaupt nicht haben wollten. Und das kann sein, lade ein Virus nach oder gib mir, öffne eine Hintertür und all solche Dinge. Und das sind diese Exploits, die darauf eigentlich, die meisten basieren darauf, diesen Buffer-Overflows, in dem hier was überläuft, indem man schlampig programmiert und nicht überprüft, ob die Daten, die kommen, wirklich die Länge oder die das Aussehen haben, wie sie haben sollen. Das sind ganz viele dieser Exploits, basieren darauf. Weil da auch das Speicherwerk kann auch überfordert sein. Und das führt dann eben zu diesen Programmfehlern, die man von Computern immer mal kennt. Gut, also das ist im Groben der Ablauf in dem Computer. Sie haben aber alle, also in der CPU, Sie haben alle wichtigen Befehle kennengelernt. Also es gibt Transferbefehle wie Lade oder Speicher, Load and Store an irgendeiner Speicherstelle. Das sind sogenannte Transferbefehle. Es gibt arithmetische Operationen wie Sub 2, also subtrahiere, modulo 2 oder addiere, multipliziere. Das wären so typische arithmetische Operationen. Viel mehr brauchen Sie auch nicht, weil Sie alle anderen Operationen, das hat Turing bewiesen, Sie können alle mathematischen, also fast alle, aber alle rekursiven Funktionen können Sie auf diese Grundfunktion zurückführen. Also mit dieser Turing-Maschine. Das hat Turings Satz so wichtig gemacht, dass man einfach wusste, okay, also im Einzelnen müssen wir es nicht beweisen, aber wir wissen einfach, es geht. Man kann alle berechenbaren Funktionen, kann man mit noch viel weniger als diesem Befehlssatz ausführen. So, und dann haben Sie logische Operationen kennengelernt, wie compare to zero. Sie können auch compare if, hier haben Sie irgendwo jump if greater than, also guck mal, ob es größer ist, kleiner. Das ist, was Sie in solche if-Anweisungen schreiben. If Variable gleich 5, nicht? Oder if Spiel gleich Ende, dann passiert irgendwas. Wird das ausgeführt. Und als letztes noch Sprungbefehle, jump if equal, also springe zu irgendeiner anderen Stelle, wenn der Wert gleich 0 ist oder gleich dem Wert, den wir im Operanden mit haben, oder jump if greater than, also einfach eine Form von logischer Operation mit einem Sprungbefehl, aus denen bauen Sie Schleifen zusammen und mit Schleifen und bedingten Anweisungen, auch das kann man beweisen, können Sie alles machen. Also alles, was ein Computer kann, können Sie mit einer Schleife und einer bedingten Anweisung machen. Und insofern reicht das auch aus an Befehlen. Sie könnten damit alles mit diesen Befehlen schreiben, was ein Computer machen kann. Es würde nur unendlich lange dauern. Und was Sie heute haben in Befehlssätzen, da haben Sie viele hundert Befehle, die Ihnen aber nur viel Arbeit abnehmen. Es sind diese vier Typen bis heute in CPUs vorhanden, in höherer Ausprägung, aber im Grunde genommen nicht in, es gibt da keine geheimen Befehle, die man Ihnen hier vorenthalten hat. Sie können sich ja mal spaßeshalber den Befehlssatz von so einer modernen CPU anschauen. Das meiste lässt sich hier unterbringen. Da gibt es so ein paar Befehle, die eher so zur internen Verwaltung der, also so mach jetzt mal eine Garbage Collection oder sowas, dazu führen. Die lösen komplexe Prozesse aus, die sich aber letztlich auf diese vier Typen zurückführen lassen. So wie jede Multiplikation eine Addition ist und jede Division ist eine fortgesetzte Subtraktion, bis man nicht mehr subtrahieren kann und dann hat man den Rest und das wird von Modulo dann entsprechend ausgewertet. Und so können Sie, und wenn Sie sich noch an die vorherigen Folien erinnern, nicht, also so können Sie auch jede dieser Subtraktionen und Additionen und auch Compares, können Sie auf diese Transistorblöcke zurückführen. Man schaut, wie würden Sie zwei Werte vergleichen, was würden Sie dafür tun? Compare if zero, was machen Sie dafür? Oder guck mal, ob ein Wert gleich 5 ist, wie gehen Sie vor? Genau, aber wie macht, also intern, man subtrahiert die beiden Werte und guckt, also vergleichen, ob es 0 ist, kann man immer, compare, aber wie können Sie herausfinden, ob zwei Werte gleich sind? Sie subtrahieren sie voneinander und schauen, ob das Ergebnis 0 ist. Und das sind solche, insofern, wenn Sie einmal auf 0 vergleichen können, und das ist halt, es fließt überall kein Strom und dann kann man ja entsprechend reagieren, so können Sie auch komplexere Vergleiche, auch größer und kleiner, Sie schauen halt, ist das Ergebnis größer 0, kleiner 0, können Sie dann entsprechend mit solchen einfachen Bausteinen umsetzen. Und das wiederum, Sie brauchen dafür eine Menge Transistoren, aber Sie haben ja auch eine Menge Transistoren. Also Platz spielt keine Rolle und Zeit auch nicht. Was wir hatten pro Anweisung, kann man sagen, das ist so ein, dieser Fetch-Decode-Execute-Zyklus, kann man auch sagen, es wird immer ein Befehl ausgeführt und während der ausgeführt wird, wird der nächste schon reingeholt. Also pro Tick, es gibt so eine interne Uhr und pro Tick verschiebt sich alles eins weiter. Und dieses Ticken, das ist diese Frequenz, mit denen die Rechner laufen. Also inzwischen haben wir ja 3,2 Gigahertz. Mehr ist nicht zu holen wegen Wärmeentwicklung und weil es also technisch derzeit, also da passiert derzeit nicht sehr viel, weil die sonst überhitzen würden. Man überlegt sich, ob man es noch höher bringen kann, aber viel ist da nicht zu holen. Aber eine Giga sind Milliarden, also mehrere Milliarden Mal pro Sekunde werden solche Befehle ausgeführt. Und da können Sie eine Menge machen in der Zeit. Und das ist genau die Idee. Hier sehen Sie auch mal nochmal die Entwicklung von 74, beziehungsweise es ging jetzt 71 los mit dem Intel 4004 und dann 8008 von 74, also wurde er kommerzialisiert. In der 72, der 8008 und 8080, den Sie hier sehen, der ist dann 74 rausgekommen und der dann im Grunde ja auch diese Homecomputer- und Personal-Computer-Welle losgetreten hat. Das war ein finanzierbarer Chip. Sehr klein, sehr handlich. Motorola produziert ähnliche Modelle. Also es gab eine Menge CPU-Hersteller in den 70ern noch. Inzwischen schrumpft sie ein. Wir haben eigentlich ja nur noch Intel und AMD im Consumer-Bereich. Und die anderen haben sich, IBM oder Motorola, haben sich ja alle zurückgezogen. Und das ist so diese Ahnenreihe. Dann kommt der 8086, 286, 3 und 486, dann Pentium, Pentium Pro, 1, 2, 3, 4, Itanium, wie sie alle heißen. Ein paar sind ja auch in dem Eimer da drin. Aber man sieht ja nicht viel, es ist eigentlich nur so ein quadratischer Metallblock. Sie sehen vielleicht, also das ist interessant, es sieht ja aus wie so eine Stadt von oben. Zunehmend diese Funktionsbereiche, Rechenwerk, Speicherwerk, solche Dinge sind wirklich als eigenständige Blöcke ausgebildet. Und das Lichtbrechungsverhalten, das ändert sich, weil die Strukturen immer feiner werden, werden andere Lichtanteile zurückgespiegelt, sodass man im Grunde genommen, also man weiß zwar nicht, welches jetzt höherwertig ist, aber je mehr Regenbogen, desto kleiner sind die Strukturen. Aber das war um 2000, also das ist 12 Jahre her. Das ist so das aktuellste Flaggschiff, letzten Monat rausgekommen, Intels Ivy Bridge. Was interessant ist, ist hier, dass sie die Architektur des Rechners oder des so einer CPU hat sich kaum verändert. Es gibt natürlich so ein paar Verfeinerungen, aber man hat jetzt nicht irgendwie was ganz revolutionär Neues entwickelt, nur weil man mehr Transistoren unterbringen kann. Was man aber macht, ist zunehmend zu sagen, okay, was wir vorher auf einen so einen Block hatten, so bei dem Pentium 4, das brauchte halt so einen ganzen Block, das ist jetzt ein Kern. Sie haben einfach hier eine CPU, hier noch eine und noch eine und noch eine, 4 CPUs. Da gibt es eine Frage. Ja, aktive Kühler mit solchen Kühlrippen und als nächstes Wasserkühlung. Also das ist ein Grundproblem, da haben Sie völlig recht. Ja, klar. Naja, Sie sind ja etwas kleiner, also insgesamt haben Sie ein bisschen weniger Wärme, also es geht nicht linear hoch, aber die haben schon deutlich mehr Wärme als noch, also um 2000 ging man noch mit passiven Kühlern, da mussten Sie einfach ein bisschen Wärmeleitpaste und so eine, da haben wir ja auch ein paar drin, nicht, von diesen Kühlrippen drauf, und inzwischen müssen Sie immer aufwendigere, sich schneller drehende und so größere Aktivkühler unterbringen. Aber das ist, also was wir haben, das sind 22 Nanometer. Das ist so die aktuelle Größe eines Transistors. Auch da geht es nicht beliebig kleiner, weil die Größe der Lichtwelle, also das Licht, die Wellenlänge des Lichts ist inzwischen so groß, dass man es einfach mit normalen Belichtern nicht kleiner kriegt. Jetzt müsste Intel für viele Milliarden Dollar Röntgenfabriken bauen, die mit Röntgenstrahlen belichten, weil da die Wellenlänge kleiner ist. Problem ist aber, da müsste man wirklich unglaublich viel investieren, sodass sie sich, die nächste Frage, eines ist die Wärmeentwicklung, das andere ist so die Frage, wie kriegen wir die Struktur noch kleiner? Also 22 Nanometer, wie kommt man da noch drunter? Ich glaube derzeit, wie gesagt, bis 2020 gibt es noch, die Roadmap ist noch gehalten, Moore's Law hält sich noch bis 2020 und danach hofft man, das weiß man halt nicht, hat man irgendwas Neues entdeckt, was man heute noch nicht kennt. Oder man muss halt dann noch diese Röntgenfabriken bauen, dass man auch bis 2030 das noch durchhält. Und das führt aber eben nicht dazu, dass also die Architektur völlig anders wird, auch dieser Fetch-Decode-Execute-Zyklus nicht, sondern dass wir einfach mehr Kerne haben. Also wir sind jetzt 4 Kerne, Sie können aber auch, also packen Sie halt einen zweiten Prozessor, haben Sie 8 Kerne und in 1,5 Jahren haben Sie wieder das Doppelte. Also ne, in 18 Monaten haben Sie plötzlich 8 Kerne für die gleiche Fläche. Oh, das müssen Sie in den einzelnen Fällen, das müssen Sie da gucken, was da halt wie getestet wird. Es geht nicht nur um die Kerne. Zum Beispiel ist die Größe des Zwischenspeichers sehr erheblich. Also ein Zwischenspeicher speichert ihn, ich hatte ja eben gesagt, Computer sind ganz dumm. Der weiß immer, im Grunde genommen muss er jedes Mal fragen zur Speicherlogik, hol mir den nächsten Befehl, das dauert sehr lange. Also es dauert insofern auch so lange, weil die Entfernung von der CPU zum RAM, das sind 20 Zentimeter, auch Strom bewegt sich nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn wir bei Milliarden Einheiten pro Sekunde sind, ist jeder Zentimeter einfach zeitkritisch. Das führte dann dazu, dass man gesagt hat, okay, die wichtigsten Befehle speichere ich in den Zwischenspeicher. Also das ist dieser Level-3-Cache hier und der ist direkt an den Kern. Jeder Kern, das sah man hier schon, hier fängt das schon an, oder hier auch mit den Zwischenspeichern, obwohl das weiß ich nicht. Aber hier, ich glaube, das ist der eingebaute Co-Prozessor. Aber hier fängt das aber an mit Pentium, mit den eingebauten Zwischenspeichern, erst wenige Kilobyte, dann zunehmend mehr. Und hier sehen Sie, jeder von den Kernen hat seinen eigenen Zwischenspeicher. Und da ist die Entfernung so kurz, dass man wieder einiges rausholen kann. Und ansonsten, also warum Ivy Bridge jetzt besser als das IMD, das liegt dann an internen Architekturen. Da müssten Sie dann im Einzelfall gucken, was würde im Benchmark getestet, also werden wirklich Paralleles ausgeführt, also 4 Kerne gegen 8 Kerne, oder guckt man sich die Geschwindigkeit eines Kerns an. Es hängt von der Software ab, ob die überhaupt die Kerne nutzt. Also da gibt es sozusagen, es gibt nicht den Benchmark, aber ich glaube, gerade AMD hat gerade irgendein Problem mit seiner Architektur und die müssten jetzt komplett umstellen und es ist gar nicht klar, ob sie ihre Konkurrenzposition noch halten können, weil Intel durch diese Ivy Bridge oder auch vorher diese Sandy Bridge Architektur da irgendwas ganz Cleveres gemacht hat. Was Sie hier auch haben, ist der Grafikprozessor, also eine Grafikkarte ist da drauf, einfach auf der linken Seite. Und rechts haben Sie Systemüberwachung, Speicher und Display Controller, also alles, was vorher North und South Bridge waren. Das ist jetzt in den Chip gewandert, einfach auch aus, man hat es ja an dem Platz, man weiß ja gar nicht, was man damit alles machen soll. Und das wiederum entschlackt die Platinen, also gerade diese Motherboards von vielen Zusatzfunktionen, weil sie das alles schon im Hauptprozessor unterbringen können und damit natürlich auch die Wege entsprechend kürzer halten. So, jetzt aber die nächste Frage ist, wie arbeitet so eine CPU mit anderen Komponenten zusammen im Rechner? Der schematische Aufbau eines Computers ist, einerseits haben Sie das Rechenwerk und das Steuerwerk auf der CPU, inzwischen auch das Speicherwerk und ein Ausgabewerk. Das war nicht immer so, das waren mal eigenständige, so North und South Bridge eben, eigenständige Chipsätze. Und dazwischen haben Sie das Bussystem. Ein Bus, können Sie sich vorstellen, ist wie ein Transportbus, der transportiert Daten. Der sorgt dafür, dass irgendwelche Informationen, also zum Beispiel der nächste Befehl oder was an Speicherstelle A ist, dass das an den Ort kommt, wo es hingehört. Das Interessante ist, hier sehen Sie mal, also wie so ein Bus, im Grunde genommen die Bushaltestellen, das sind diese Steckkarten-Slots. Da gibt es die Möglichkeit dann, also das sind einige der Bushaltestellen, das gibt es die Möglichkeit dann externe Speicher oder externe Funktionsgeräte anzuschließen, die dann natürlich mit Daten versorgt und Strom versorgt werden wollen. Hier sehen Sie die klassische Architektur, CPU ist über den Frontside-Bus mit der Northbridge verbunden, die ist auch sehr dicht an der CPU dran. Und die Northbridge kümmert sich um die RAM, also den Random Access Memory, das sind diese, der Arbeitsspeicher, um die Verwaltung und um den PCI Express, also da hingen mal Grafikkarten dran, da hängt alles dran, was besonders schnell angesprochen werden muss, so an Karten. Und das ist mit der Northbridge verbunden. Das ist die schnelle Anbindung und dann gibt es die Southbridge und die kümmert sich um so Dinge wie Festplatten. Oder Audio hier, Soundkarten, oder SATA ist nochmal externe Festplatten, oder USB-Ports, solche Dinge. Also wo man auch weiß, das ist Festspeicher, das ist der Vorteil, der bleibt bestehen, wenn der Strom ausgeschaltet wird, aber er ist viel langsamer. Und das merken Sie auch dann, wenn Sie in Ihrem Programm, in Ihrem Computer 10 Programme starten, ein Word und dann noch ein Explorer und noch ein Firefox und vielleicht noch ein E-Mail-Programm und dann noch ein Spiel und iTunes spielt die Musik ab. Wenn Sie das alles auf einmal starten, dann geht irgendwann der Arbeitsspeicher aus. Das will Ihnen der Computer aber nicht sagen. Der sagt nicht, nee, mach erst mal 2 Programme zu, sonst mache ich hier gar nichts. Sondern er sagt sich, welches Programm wurde schon lange nicht mehr benutzt. Der hat schon lange nichts mehr in seiner Masterarbeit geschrieben. Dann schiebe ich mal Word und alles, was dazugehört, ist mal kurz auf die Festplatte und mache den Arbeitsspeicher frei. Wenn Sie dann aber auf die Idee kommen, Moment, jetzt habe ich die richtige Musik gefunden und Facebook ist abgearbeitet, jetzt schreibe ich weiter, dann wird der Computer kalt erwischt und muss erstmal wieder das Word, was er auf die Festplatte gelegt hat, also Ihr aktuelles Word, nicht was Sie gerade geöffnet haben, mit allem, was Sie reingeschrieben haben, mit der History und allem, muss er von der Festplatte wieder zurückholen und das dauert. Das dauert dann immer so diese entscheidenden 30 Sekunden, wo man denkt, warum ich? Das kann einfach daran liegen, dass Sie zu wenig Arbeitsspeicher haben und mit Ihrer Anwendung bräuchten Sie noch ein paar Gigabyte mehr, dann kann das alles nebeneinander im Speicher residieren. Oder Sie schreiben so ein Programm wie hier auf meinem T-Shirt heute. Das ist ein Programm, das ist eine sogenannte Forkbomb. Damit schreiben Sie eine Funktion, die heißt Doppelpunkt, die übernimmt keine Operation, die ruft sich auf und forkt sich dann nochmal, also die ruft sich zweimal auf, Programmblock Ende, Semikolon und dann wird sie auch ausgeführt. Wenn Sie das in den Computer eintippen, jetzt ein Unix-System, dann ist es wie mit dem Schachbrett und dem Reiskorn. Also jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird, ruft sie sich zweimal neu auf. Sie macht nichts anderes, als sich zu verdoppeln. Und dann haben Sie in wenigen Sekunden Ihren Rechner einfach voll gemüllt, weil er für jede Funktion entsprechend Speicher reservieren muss. Das ist so ein Netkunstprojekt, war das mal. Also es ist so die kleinste und die schickste eigentlich Variante, um jeden Rechner, der halt diese Syntax versteht, in die Knie zu zwingen. Es sei denn, er sagt, Moment, du hast ja schon 500.000 Funktionen offen, Prozesse offen, mehr geht nicht. Das gibt es inzwischen auch, aber im Grunde genommen ist das so ein kleines subversives, so eine kleine subversive Codezeile, mit der man Betriebssysteme unterlaufen kann. Aber was hat man davon? Das ist ein Rechneralarm. Aber nichtsdestotrotz muss sowas ja verwaltet werden. So, also Northbridge, Southbridge haben wir gesehen. Das läuft über den Bus. Hier haben Sie den Cache. Cache ist einfach ein speziell schneller Speicher. Ursprünglich war das, Sie haben hier den RAM und dann haben Sie den Level 2 Cache, beziehungsweise hier ist dann ein Cache auf einer Festplatte. Was ich sagte, wenn Word ausgelagert wird, dann wird es halt dort zwischengespeichert. Und der Level 1 Cache war Build Onto Chip. Inzwischen haben wir ja Level 3 Cache, also Cache ist einfach nur ein schneller Zwischenspeicher in verschiedener, und auch da unterscheidet man halt, wie schnell ist dieser Zwischenspeicher und wie dicht ist an der CPU. Hier sehen Sie mal, das ist noch eine frühe Version, inzwischen bei der Ivy Bridge haben wir gesehen, jeder Kern hat seine eigene Farm. Das ist auch sehr, wirklich sehr übersichtlich sortiert. Man muss halt die Steuerlogik oder Speicherlogik muss sich darum kümmern, dass wenn ich Nummer 2400 haben will, dass sie weiß, welche Transistoren sind eigentlich dafür zuständig. Das wird wahrscheinlich dieser Block hier vorne sein. Also damit wird gearbeitet und alles nur, um Daten und Programmcode zwischenzuspeichern. Was man zum Beispiel gerne zwischenspeichert bei diesen Schleifen, wo man weiß, ich werde das jetzt vielleicht 100-mal ausführen oder 1000 oder 100.000-mal, wäre es wirklich übertrieben, wenn ich hier, das ist diese, ne, Rückwärtszählen. Wenn ich sowas habe wie einen Jump-Befehl, was das Programm macht inzwischen, und das sind so Architekturbesonderheiten, das Programm schaut, es gibt irgendeinen Bereich, der schaut, wo ist eigentlich der nächste Jump-Befehl, während der hier noch hiermit beschäftigt ist, die Haupt-CPU, guckt sich eine andere an, gibt es irgendeinen Jump-Befehl? Wir wissen ja noch nicht, ob er springt, aber wir laden uns schon mal das, wo es dann vielleicht hingehen könnte, in den Cache. Und wenn es dann dahin geht, dann sind wir vorbereitet, wenn ihr mal Pech gehabt. Und dann gibt es so statistische Untersuchungen, wie oft ist es, also das ist so ein Ding, Jump Equal ist ja wahrscheinlich, dass es nicht Equal ist, ist größer, also sorge ich dafür, dass das im Cache ist. Bei sowas Jump If Greater Than, also wenn ich sozusagen die Hälfte der Zahlen, bei den Hälften der Zahlen wird das funktionieren, dann behalte ich lieber das, was davor ist im Speicher und so, also dann muss man sich überlegen, was speichert man wo zwischen. Und dadurch kann man unglaubliche Beschleunigungen erreichen, also Verdopplung oder Verdreifachung, weil in der Regel das Bussystem der Flaschenhals ist. Das ist der sogenannte von Neumann Flaschenhals, von Neumann Bottleneck, dass man immer über den Bus gehen muss, um im Speicher die nächsten Befehle oder die nächsten Daten abzufragen. Das läuft alles über diese Steuerlogik. Und das ist der Flaschenhals. Und wenn ich die kleiner kriege oder diesen Flaschenhals etwas größer mache oder die Entfernung verkürzen kann, dann sind das wirklich pro Takt, pro Befehl sind das dann einige Mikrosekunden und die addieren sich einfach auf. So, hier sehen Sie den Hauptspeicher, Random Access Memory, also RAM heißt Random Access Memory, Random heißt beliebiger Zugriff. Sie können auf jede Speicherstelle zugreifen, wann immer Sie möchten. Im Vergleich zu, das kommt aus einer Zeit der Name, als es alternative Magnetbänder gab. Und Magnetbänder sind sequenziell, da müssen Sie erstmal vorspulen, bis Sie an die richtige Stelle kommen. Das ist ja auch der Grund, warum man irgendwann auf die Schriftrollen verzichtet hat und zum Buch übergegangen ist, weil bei den Schriftrollen sind zwar sehr gut stapelbar und auch irgendwie ganz, ganz handlich, aber man muss halt, wenn Sie so den Talmud lesen wollen, müssen Sie halt erstmal rollen und das kann recht lange dauern, wenn das ein langer Text ist. Und deswegen waren Bücher einfach nur aufgeschnittene Schriftrollen und so wurden aus den Lochstreifen irgendwann die Lochkarten, das war die gleiche Logik, da konnte ich ja relativ rasch mich vorarbeiten. Und aus den Magnetbändern, ja, was wurde da? Der Ringkernspeicher, Sie erinnern sich, Ferritkernspeicher von Jay Forrester entwickelt. Da konnte man plötzlich beliebig auf jedes Speicherelement zugreifen. Es hat immer gleich lange gedauert, egal wo das war. Und das hat man dann eben Random Access Memory genannt, im Vergleich zu Sequential Access Memory zum Beispiel. Aber der Begriff hat sich nie durchgesetzt. Auch hier, naja, um was es geht hier, also die müssen halt, wie viele Megabyte passen oder Gigabyte passen auf so einen Chip. Auch das wächst natürlich Moore's Law entsprechend, das sind ja auch Transistoren, die sowas speichern, wächst natürlich entsprechend mit. Aber auch die Geschwindigkeit, wie schnell können Sie auf die Daten zugreifen, wächst, weil auch hier das ist ja von Neumanns Bottleneck, der sich hier unten ergibt, da muss man ständig drauf zugreifen, also muss das möglichst schnell werden. Sie können das daran sehen, wenn Sie alte Computer einschalten, dann zählen Sie beim Einschalten erstmal so, die prüfen erstmal den Speicher, das kann man auch sehen. Heutzutage schalten Sie einen Rechner ein, plupp, ist der Speicher durchgetestet. Also das sind unglaubliche Geschwindigkeiten, aber davon hängt es in so einem Computersystem eben auch ab. Es geht nicht nur um die CPU, sondern um die ganzen anderen Bauteile natürlich auch. Hier sehen Sie das Bussystem, es ist aber im Vergleich zu der obigen Grafik ein bisschen komplexer. Sie haben nämlich nicht nur einen Bus, sondern gleich drei. Das wird uns in diesem Modell hier verschwiegen. Sie haben nämlich, also hier hat man irgendwie nur ein Bussystem, das sind diese gelben Linien. In Wahrheit aber haben Sie einen Steuerbus und der sagt sowas wie, jetzt kommt ein Schreibbefehl, jetzt kommt ein Lesebefehl. weil sich die Steuerlogik dann anders natürlich verhält, je nachdem, ob sie was ausliest oder was reinschreibt. Sie haben einen Adressbus, da wird nur die nächste Adresse des nächsten Befehls oder der Variable, die Sie ansprechen wollen, übergeben. Und ein Datenbus, und Sie sehen, Adressbus geht immer, die CPU gibt immer nur Adressen weiter. Die gibt zum RAM oder zum ROM. ROM ist Read-Only Memory, das ist auch ein Speicherbaustein, den können Sie aber nicht verändern. Der bewahrt aber seinen Speicher, wenn der Strom ausgeschaltet ist. Sehr wichtig. Aber die CPU gibt an all diese Komponenten Adressen mit, auch Steuerbefehle, Read-Write, und kriegt dann von diesen Komponenten die Daten geliefert. Sie kann natürlich auch welche reinschreiben. Also Adress- und Steuerbus ist eher eine Einbahnstraße und der Datenbus, das ist wirklich also die Schnellstraße, da geht es hin und her. Und eben weil es zum Teil Einbahnstraßen und zum Teil zweispurige Straßen sind, sind es verschiedene Bussysteme. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, Sie haben so ein 64-Bit-System und mit drei Bussen und jeder Bus hat 64-Bit, braucht also 64 Leitungen. Die müssen alle zur CPU hin- und zurückführen. Das erklärt diese ganz vielen Beinchen, die unter so einem Prozessor drin sitzen. Und die alten, das waren ja noch 32-Bit-Systeme, deswegen hatten die insgesamt weniger. Aber heutzutage haben Sie 3x64-Bit, das ist so das Minimum, was Sie, und dann brauchen Sie noch eine ganze Menge mehr. Das erklärt dann aber, warum Sie über 200 Beinchen auf so einen Sockel unterbringen müssen. Oder so 200, damit Sie überhaupt Ihre ganzen Daten hin und her transportieren können. Auch da ist ja irgendwann eine physikalische Grenze erreicht und mehr als 64-Bit hat auch, also braucht man auch nicht. Also man muss die Architektur jetzt nicht nochmal vergrößern, das hätte kaum Gewinn. Eher wir verkleinern die Architekturen. So, ein weiterer, also hier sehen Sie eben diese Bushaltestellen, der Peripheral Component Interconnect, auch PCI genannt. Hier sehen Sie PCI Express Slots from top to bottom, 4x, 16x oder 1x, und 16, also compared to a traditional 32-Bit PCI Slot bottom, ganz unten. Da geht es aber nur um die Frage, wie viele Kontakte haben Sie und was wird auf welchen Kontakten geliefert. Auch da die größeren PCI, also Sie brauchen auch hier entsprechend Datenbus, müssen Sie auch entsprechend ansteuern können, und Adressbus brauchen Sie entsprechend viele Kontakte, um die Informationen weiterleiten zu können. Das ist normiert, sodass der Mainboard-Hersteller dafür sorgen kann, dass jeder dieser kleinen Kontakte mit dem richtigen Fuß in der CPU verbunden wird oder in dieser Speicherlogik. Und die Kartenhersteller, eben Grafik, Sound, Netzwerkkarten oder ein externer Scanner oder was man sich vorstellen will, die man hier anschließen kann, die wissen dann, okay, wenn mir die CPU über diesen Pin hier Strom liefert, dann weiß ich, das richtet sich an meinen Grafikspeicher. Und das wird dann weitergereicht. Das können Sie dann lesen, da gibt es dann internationale Konsortien, die das normieren und immer aushandeln, wie schaffen wir es, dass es noch schneller und noch besser wird. Um natürlich, das Problem ist ja immer so, diese ganzen Multimedia-Daten, hier können Sie auch anschließen, eine Grafik, so eine Kompressionskarte für Fernsehdaten. Also Sie haben eine Kamera, die liefert Ihnen also eine unglaubliche Menge an Datenströme pro Sekunde. Die wird automatisch komprimiert in MP2 zum Beispiel und das wird dann hier weitergereicht. Das ist ein ganz üblicher Einsatz in Medientechniken, dass Sie halt solchen PCIs arbeiten. So, und dann haben Sie natürlich den, also hier sehen wir nochmal, also ein weiteres Bild, hier haben Sie mal den Kühler drauf, der da läuft. Aber es gibt noch den großen Block der Ein- und Ausgabeschnittstellen, wie hier, die Sie auch kennen, wenn Sie hinten an den Rechner schauen oder von vorne zum Teil ist das sichtbar. Sie haben einen Mausanschluss, das war mal PS2, inzwischen ist es USB. Es gibt die USB-Anschlüsse, jetzt sind wir inzwischen bei USB 3.0. Auch hier gilt es, wir wollen mehr Daten pro Sekunde, mehr Bit pro Sekunde übertragen, weil eben inzwischen alle Kameras in RAW-Format liefern können oder weil Filme HD sein wollen und weil die Festplatten inzwischen Terabyte an Daten schlucken und was da kopiert wird, das muss alles viel schneller gehen. Hier haben Sie noch eine alte parallele Schnittstelle, Line Printer. Man hat aber festgestellt, es ist eigentlich kein Vorteil, wenn man parallel Daten schickt, sondern inzwischen läuft alle auch USB seriell. Das heißt, ein Bit nach dem anderen, halt sehr schnell und nicht 8 Bit gleichzeitig. Das Problem, wenn Sie gleichzeitig verschicken, müssen Sie ja auch besser verwalten. Also die Zeit der parallelen Schnittstellen ist vorbei. Dann haben Sie Grafikkartenausgänge. Auch das sieht inzwischen anders aus, weil es sehr viele digitale Ausgänge gibt, also DVI oder HDMI. Die Sie dann auch mit Ihrem Beamer oder Ihrem Fernseher verbinden können. Nur in Unis, da finden Sie überall immer nur noch diese analogen Schnittstellen. Also VGA ist weiterhin ist das Standard und alles andere brauchen Sie immer Adapter. Aber es nimmt zu, dass es digitale Grafikausgänge gibt und dann üblicherweise Soundausgänge, also Mikrofoneingang, Line-Eingang oder Lautsprecherausgang. Und hier haben Sie noch einen Gameport, auch das wird inzwischen von USB aufgenommen. Also USB ist der große Vorteil, ist wirklich so eine universelle Schnittstelle. Ganz viele dieser anderen Dinge, also vom Grafik mal abgesehen, wird inzwischen über USB gehandhabt. Sie brauchen dann halt entsprechend viele Eingänge. Dann gibt es das große Thema der Grafikkarten. Das waren lange Zeit wirklich nur Speicherverwalter. Die hatten einen Grafikspeicher. Dort schrieb dann die CPU ihre Zahlen rein und die Grafikkarte wandelte das in ein TV-Signal um oder in ein VGA-Signal um, was dann am Monitor ausgegeben werden konnte. Also es war ein ganz, im Grunde genommen eine Erweiterung des Speicherwerks. Um 2000 und nicht zuletzt aufgrund des steigenden Hungers der Spielehersteller, da fingen die Grafikkartenhersteller an zu sagen, okay, also viele Rechenschritte, um eben so ein Bild zu erstellen, muss die CPU erledigen und das muss die immer und immer wieder machen. Das sind so Schleifen mit immer den gleichen Befehlen und gerade in der 3D-Grafik müssen sie halt ganz oft die gleichen Befehle ausführen. Für jeden Pixel am Bild müssen sie was berechnen. Und dann haben die gesagt, okay, wir nehmen der CPU die Arbeit ab und bauen einen eigenen Chip, also eine eigene CPU, also eine GPU halt, eine Graphic Processing Unit auf unsere Grafikkarten. Und die kümmert sich dann um diese mathematischen Berechnungen, um aus 3D in 2D umzuwandeln. Und die kümmert sich dann auch darum, dass das in den Grafikkarten, in den Grafikspeicher geschrieben wird. Und wir kümmern uns natürlich darum, dass das entsprechende Signal für die Ausgabe erzeugt wird. In unserem Fall S-Video und DVI, also auf diesem Bild. Und was auch immer Sie an Ausgängen an Ihrer Grafikkarte haben. Und das ging dann entsprechend, wie die CPU ging das hoch. Inzwischen konkurrieren die GPUs mit den CPUs und können sehr viele Berechnungen können auf so einer Grafikkarte ausgeführt werden. Es gibt jede Menge Algorithmen, die sagen, deine CPU, die lassen wir dir frei, wir berechnen alles auf der Grafikkarte. Das sind kleine Computer inzwischen mit eigener Belüftung und eben zum Teil auch einer höheren Wärmeentwicklung als die eigentliche CPU, weil die ja konstant durchrechnen und nicht mal nur so mal solche Spitzenwerte ausgleichen müssen. Mit eigener Kühlung, mit eigenem Lüfter und sozusagen auch bis hin zu dieser Idee, wie die GPU soll stärker werden als die CPU, also dass im Grunde genommen die CPU dann so Hauptaufgaben übernimmt wie Speicherverwaltung, auch für einen anderen Speicher. Und da gibt es so ein bisschen den Streit, aber Intel hat das jetzt halt wieder eingedämmt, indem sie eine Grafikkarte jetzt erstmal auf ihre CPU untergebracht haben, um zu sagen, also wer braucht euch schon, das machen wir alles selber. Den Streit gibt es, das ist aber mehr so ein Industriestreit. Der Benutzer hat halt davon, dass er nicht nur einen, sondern zwei Lüfter versorgen muss, aber dass die Grafik auch entsprechend inzwischen in Echtzeit Dinge berechnen kann mit Schatten und Echtzeitbeleuchtung und Displacement Maps und was all gibt. Auch da ist nach oben hin noch viel Raum offen. Also die 3D-Grafik ist ja längst noch nicht auf dem Niveau von Animationsfilmen von Pixar. Auch die müssen ja pro Frame noch stundenlang rechnen. Und bis man das in Echtzeit auf dem Computer im Handyformat unterbringt, das dauert noch ein bisschen. Das ist sozusagen die eine Schiene, dass diese GPUs immer besser werden. Die andere Entwicklung ist gerade zu sagen, Moment, also warum braucht jeder Benutzer derartig viele Rechenpower bei sich? Sorgen wir dafür, dass das Netz schneller wird. Und es gibt jetzt die ersten Spielangebote, dann können Sie dann Crysis 2 im Browser spielen, auf Ihrem Handy. Wie funktioniert das? Indem Sie sagen, ich gehe nach rechts, diese Information wird an eine große Maschine gesendet in the Cloud. Und die berechnet Ihnen also ruckzuck das neue Bild und das wird Ihnen praktisch als Film übertragen. Das ist so ein interaktiver Film und was Ihr Handy macht oder Ihr Browser, der hat einfach nur einen konstanten Videostrom, den er ausgeben muss. Er muss sich um überhaupt nicht die Berechnung des Bildes kümmern. Und das ist so eine Tendenz, das ist derzeit die Frage, wer sich da durchsetzt. Entweder werden unsere Computer wieder dümmer oder leistungsärmer, weil man nicht alles zu Hause berechnen muss. Dafür gibt es irgendwo auf der Welt sehr starke Rechenzentren und nicht nur solche, die Daten speichern, sondern solche, die Programme für sie ausführen und ihr Computer wird wieder zum Terminal, wie das in den 70ern aus anderen Gründen war. Da hat man mit Terminals angefangen, einfach weil man gar nicht die Möglichkeit hatte, jedem solche Geräte zu geben. Und das sind, also wohin es geht, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich zu beidem. Aber die Vorstellung, dass die Handys jetzt auch noch so stark werden oder Smartphones wie die jetzigen Computer, ist nicht der einzige Weg. Der andere ist eben zu sagen, nein, das werden einfach besonders schicke Terminals. Und alles, also nicht nur Ihre Daten sind in the Cloud, sondern auch alle Anwendungen werden in the Cloud ausgeführt. Und dann brauchen Sie plötzlich nicht mehr solche irren Grafikkarten. Wahrscheinlich wird die Grafikkarte dann zu einer Netzwerkkarte, die halt ganz schnell dafür sorgt, dass der Datenstrom, der dann übers Netz kommt, in den Grafikspeicher wandert. Denn den braucht man immer noch, um das Bild auszugeben. Und da ist man irgendwie, derzeit gibt es parallel die Angebote. In 10 Jahren treffen wir uns wieder und werden sehen, was gewonnen hat. So, wie schaffen wir das? Ja, wir haben nur noch 10 Minuten. Der nächste Punkt ist, auch das hat uns unser kleines Modell hier ja vorenthalten. Ich habe ein Programm, das wird ausgeführt und solange das arbeitet, kann ich auch nichts anderes machen. Weil auch das Steuerwerk immer nur weiß, okay, ich kenne den nächsten Befehl. Der nächste Befehl ist hier unten. Und wenn Sie jetzt mit der Maus wackeln oder sagen wir mal, vielleicht Alt und Tab drücken, also Sie möchten in einen anderen Prozess wechseln oder Sie möchten dazu jetzt noch Musik hören, das könnte dieses Programm oder hier dieses System überhaupt nicht ausführen. Was man dafür braucht, ist ein System, was dafür sorgt, dass regelmäßig, wir haben ja so viele Ein- und Ausgänge, dass regelmäßig geguckt wird, passiert auf einem dieser Ein- und Ausgänge was. Meistens will der Benutzer irgendwas von mir, also will er die Maus bewegen oder ich will gerade Musik von meinem CD-ROM-Laufwerk hören, das ist ja hier hinten auch, das CD- oder DVD-Laufwerk, das steckt auf der anderen Seite drin. Oder wird gerade irgendwas kopiert? Das sind alles so Multimedia- und Interaktionsanforderungen, die müssen verwaltet werden. Wie macht das so ein System? Ein Weg, und das ist der dümmste, wäre, man fragt einfach, wir haben ja 1 Milliarde Einheiten pro Sekunde, wir fragen einfach alle 1000 Schritte mal jedes Interface ab, ist bei dir was passiert? Aber Sie können sich ja mal, wie schnell tippen Sie? Wenn Sie gut sind, 10 Zeichen pro Sekunde, dann sind Sie richtig gut. Bei 1 Milliarde, also da müssen Sie schon, also alle 100 Millionen Schritte mal irgendwie gucken. Und die meisten, wenn ich jetzt alle 1000 Schritte gucke, dann schaue ich ja 1 Million Mal oder 100.000 Mal umsonst, bis Sie mal wieder irgendeinen Buchstaben da eingegeben haben. Und auch die Maus, also wie viel wird da passieren? Vielleicht 60 Mal pro Sekunde kann ich den Mauszeiger irgendwie verschieben, also viel mehr ist da nicht zu holen. Also entweder das sogenannte Polling, also entweder ich frage langsamer ab, aber irgendwann wird es dann mühsam, oder ich frage unglaublich oft zu viel ab, also unnütz, da ist überhaupt nichts passiert. Und auch jede andere Schnittstelle muss gefragt werden, liegt an der Soundkarte was vor? Nein. Hat jemand ein Mikro angeschlossen? Nein. Wann passiert das schon mal? Also Polling ist richtig dumm. Man hat sich also eine andere Version einfallen lassen, die Sie persönlich auch kennen. Zum Beispiel, das ist so das immer beliebte Beispiel, Sie telefonieren. Sie telefonieren, jetzt klingelt es an der Tür. Was sagen Sie? Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Dann legen Sie den Telefonhörer daneben, gehen kurz zur Tür oder nehmen ihn inzwischen ja mit, aber Ihre Aufmerksamkeit gilt nicht mehr dem Telefongespräch. Kümmern sich kurz um das, was an der Tür läuft. Wenn das fertig ist, kann aber auch sein, da steht jetzt jemand, der will Ihnen ein Paket bringen, aber jetzt pfeift Ihr Teekessel in der Küche. Dann sagen Sie dem an den Moment ganz kurz, dann schalten Sie schnell den Ofen aus, gehen wieder, wickeln die Paketbestellung ab und danach telefonieren Sie weiter. Der Mensch ist nicht multitaskingfähig. Sie können nur dann mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen, wenn Sie Ihre Konzentration schnell von einem zum anderen hin switchen. Und so ein Computer kann das auch, sagen wir mal ein Einkernprozessor. Der kann, wie Sie gesehen haben, immer nur einen Befehl zu einer Zeit ausführen. Kann aber dennoch durch Timesharing, nicht, das ja so in den 60ern hochging, mehrere Prozesse gleichzeitig ausführen. Es ist aber nicht gleichzeitig, sondern er schaltet immer mal um von einem zum nächsten. Und er schaltet dann um, zum Beispiel, wenn er einen sogenannten Interrupt empfängt. Also die Systemuhr will hochgehen, jemand hat aufs Keyboard gedrückt oder die Soundkarte meldet sich oder der Floppy Disk hat gesagt, ich habe jetzt, was du haben wolltest an Daten. Oder die Videokarte hat was. Hier sehen Sie diese ganzen Interrupt-Anforderungen, die so ein System verwalten muss. Und immer wenn so ein Interrupt kommt, heißt es, lass alles stehen und liegen und kümmere dich um mich. Und dann, was diese CPU macht, beziehungsweise das Betriebssystem, es legt den aktuellen Registerinhalt, in unserem Fall Akku und Operand, aber so, meistens hat so ein System mehrere Register, also so ein, zwei Dutzend Register sind schon da in komplexeren Systemen. Und ganz wichtig, den aktuellen Befehlszähler, wo sind wir eigentlich gerade, legt es ab im Speicher, im Cache meistens, oder im Festspeicher bis hin zu auf der Festplatte, wenn es sein muss. und kümmert sich um diese Interrupt-Aufforderung und die gibt mir mit, wenn Interrupt 1 kommt, springe zu Befehl Nummer 37 und mach da weiter. Beziehungsweise beim letzten Mal, als wir hier was zu tun hatten, waren wir bei 40, sagt das Befehlszeiler, mach da weiter. Und zwar 1000 Schritte und dann schalte wieder um. Und insofern der gesamte Zustand des Computers, ich habe gesagt, die haben ja kein Gedächtnis. Alles, was sie brauchen an Gedächtnis, ist in ihrem Datenvorrat und in ihren Registern. Und der komplette Zustand eines Rechners ist durch den aktuellen Befehlszähler und den Inhalt der Register festgelegt. Und wenn Sie das abspeichern, können Sie diesen Zustand exakt so wiederherstellen, wie es vorher war. Das ist dem, der CPU ist das auch völlig egal, das führt, die führt ja nur einen Befehl aus. Und zwar den, der als nächstes im Befehlszähler steht. Und wenn Sie das Ganze wiederherstellen können, dann können Sie Ihr Programm genau an der Stelle fortsetzen, wo Sie vorher waren. Das ist halt irgendwie ein paar Millisekunden später. Und das ist die Idee des Interrupts, dass Sie sehr viele Prozesse gleichzeitig ausführen und dann sagen wir mal 100 Mal pro Sekunde wechseln. Sie haben 4 Milliarden Befehle pro Sekunde. Durch diesen Wechsel verschleißen Sie vielleicht 100, 200 Takt. Sie müssen ja jedes Register speichern und den Befehlszähler, das muss ja gespeichert und wieder geladen werden. Das ist der Preis, den Sie zahlen, dass Sie multitaskingfähig werden, dass Sie ein bisschen Zeit für das Switchen von einem Zustand in den nächsten verbrauchen. Aber jetzt können Sie problemlos 3, 4, 5 Anwendungen parallel laufen lassen und im Hintergrund laufen ja noch also einige Dutzend zusätzliche, die halt drauf gucken, gibt es irgendwas am Netz oder die sorgen dafür, dass die Systemuhr weitergeht oder sehr viele andere Anwendungen oder der Virenscanner läuft mal an und der Treiber für Ihren Drucker also nimmt Daten auf oder guckt, was da passiert. Also es laufen ja jede Menge Prozesse in Ihrem System, die Sie selber gar nicht anstoßen, die aber das Betriebssystem im Griff hat. So, und das kümmert sich auch um die Verwaltung der IRQs. Was Sie hier darauf achten müssen, ist, dass jeder Interrupt nur einmal vergeben ist. Es sind einfach Nummern. Der Prozessor kriegt einen Interrupt mit und schaut drauf Nummer 4, guckt dann in der Tabelle, 4 ist Communication Port COM 1, da muss ich folgendes Programm ausliefern. Wenn Sie diesen Interrupt 4 noch einem anderen Gerät zuordnen, dann gibt es Probleme, weil die CPU dann nicht mehr weiß, um was muss ich mich eigentlich kümmern. Und er sagt in Ihr Betriebssystem, Achtung, es gibt einen Ressourcenkonflikt, ich habe mal das abgeschaltet, damit dieses funktioniert. Also das ist eine der Möglichkeiten, die Sie noch brauchen, die in unserem Modellrechner nicht drin ist. Das andere ist Direct Memory Access. Auch das, wenn Sie, Sie wollen ein Programm laden von der Festplatte. Ursprünglich oder auch in unserem Modell muss jedes Datum, was ich hier aus der Festplatte hole, müsste über die Steuerlogik in das Speicherwerk, in das RAM geschrieben werden. Das dauert wiederum, das beansprucht dann die CPU unglaublich. Und das hat DEC, also Digital Equipment Corporation, eingeführt, Direct Memory Access. Wir können zwischen dem Input-Output-System und dem Speicher direkt interagieren, ohne die CPU zu belasten. Auch da muss man wieder sagen, da gibt es nicht so viele Busse oder so viele sozusagen Abkürzungen. Was wir haben, ist lange Zeit ein Bussystem, da muss alles über den zentralen Omnibusbahnhof laufen. Ist total lästig, oder? Immer, egal wohin Sie wollen, Sie müssen über an den Omnibusbahnhof und dann können Sie weiterfahren. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man, sagen wir, vom GSP zum Campus direkt fährt, außenrum und an den Omnibusbahnhof sich spart. Das wäre sowas wie ein Direct Student Access. Das gibt es, glaube ich, nicht in Bayreuth. Dafür ist das hier zu zentral, diese ganze Stadtarchitektur. Aber DEC hat es für Computer eingeführt und gesagt, es gibt so ein paar Dinge, da muss die CPU überhaupt nichts von wissen. Wenn die CPU sagt, okay, lade mir dieses Programm und das sind ein paar Megabyte in den Speicher, dann kann das die Festplatte und der Arbeitsspeicher untereinander aushandeln. Ich sage nur hier, da hast du deine Megabyte, mach damit, was du willst, füll die nur günstig. Und das nennt man Direct Memory Access. Und das ist neben Interrupt und Direct Memory Access, das sind so die beiden Merkmale, die eine moderne Computerarchitektur auszeichnen. Auch das sind Erfindungen aus den 60er, 70er Jahren. Also ich meine, Timesharing ist ja auch etwas älter schon. Direct Memory Access ist dann so auch in den 60ern, Ende der 60er entstanden und hat bis heute auch Bestand. Auch ihr Smartphone, also Smartphones können, also das iPhone zum Beispiel, das hat einen Prozessor, der ist multitasking fähig, aber Sie können immer nur einen Prozess auf einmal ausführen, weil es einfach künstlich abgeschaltet wird, damit Sie nicht irgendwie mehrere, sonst wird Ihr Phone irgendwann zu langsam, weil Sie alle Apps auf einmal öffnen und vergessen, die zuzumachen. Und sagen dann irgendwann, das ist ja total blöd, dass mein Telefon so langsam ist, auch wenn Sie eigentlich nicht die Ressourcen richtig verwalten. Und so passiert es natürlich auch, wenn Sie 10 Anwendungen gleichzeitig öffnen oder 20 Firefox-Fenster aufhaben, weil sie immer sagen, neu, im neuen Fenster öffnen. Jeder Firefox-Fenster hat ja so seine eigene Instanz und braucht auch seinen eigenen Speicher. Irgendwann lahmt ihr System dann, weil für jedes Neue muss das Alte auf die Festplatte ausgelagert werden und dann entstehen diese Swaps, die unglaublich viel Zeit verbrauchen. Aber sie können das machen, aber es ist irgendwann nicht empfehlenswert. Das Ganze läuft über das Memory Management, das sehen Sie hier auch, das sind alles so Bilder aus Windows 95, glaube ich, oder vielleicht XP. Ist aber auch, also inzwischen haben Sie es zwar mit halbtransparenten Oberflächen, die Sie dreidimensional gegeneinander verschieben können, aber die Technik dahinter hat sich nicht wesentlich geändert. Das Betriebssystem kümmert sich um die Verwaltung Ihres Speichers von 0 bis 4 Gigabyte, inzwischen 8 Gigabyte, und sagt, okay, der Bereich, das ist Accessible RAM Memory, und noch dieser alte Satz, 640 Kilobyte is enough for anyone. Damit hat MS-DOS angefangen und Bill Gates, das ist so ein berühmter Satz, mehr als 640 Kilobyte braucht kein Mensch. Deswegen ist alles über 640 Kilobyte für Videokarten oder für BIOS und so reserviert. Also 640 Kilobyte. Können Sie sich vorstellen, welche Programme das sein müssen? Das war so der Stand 81. Da war man so mit 10 Kilobyte pro Programm schon ganz gut dabei. Also dachte man, das ist richtig viel, und heute ist es also derartig wenig, dass man halt das nur noch so amüsiert zur Kenntnis nimmt. Und dann gibt es halt hier Accessible RAM, und dieses Memory Management weiß halt, wenn Sie was schreiben wollen auf die Grafikkarte, so wie hier PCIe Standard oder Nvidia GeForce 7800, wenn Sie auf die Nvidia schreiben wollen, dann weiß das Memory Management, Moment, dieser Chip sitzt nicht auf meinem Motherboard, dieser Chip sitzt woanders. Der sitzt zum Beispiel auf der Grafikkarte. Also das können Sie hier normalerweise Plug and Play, Sie stecken es rein und alles Interrupts, DMA und Memory Manage Zuweisung wird alles automatisch erledigt. Wenn es das nicht erledigt wird, dann müssen Sie halt irgendwie eingreifen oder Sie rufen jemanden, der weiß, was er da tut. Das wird hier alles, das ist die Aufgabe des Betriebssystems. Das ist nicht nur, dass Sie auf ein Icon klicken, da geht ein Programm auf, sondern im Hintergrund diese ganze Verwaltung, das muss ein Betriebssystem heutzutage auch leisten. So, und woher das kommt, das machen wir noch, ne? Sonst wissen Sie ja gar nicht, wie so ein Computer eingeschaltet wird. Also das erste Programm, dieses sogenannte Basic Input-Output System, was passiert, wenn Sie einen Rechner einschalten? Erstmal prüft der Prozessor sich selbst und das Selbsttestprogramm, kann ich überhaupt arbeiten? Dann sendet er Signale über den Systembus, um sicherzustellen, dass alle Komponenten funktionieren. Dann prüft er die Systemuhr, also welche Zeit haben wir, und wenn da die Batterie ausgefallen ist, dann ist Ihr Rechner plötzlich wieder 1970. Dann untersucht er den Speicher auf der Grafikkarte, und jetzt können Sie was auf dem Bildschirm sehen, also sowas wie im Hintergrund das typische Phoenix BIOS, da können Sie ein paar Einstellungen vornehmen. Dann überprüft er den Arbeitsspeicher, das kann man auf dem Bildschirm ablesen, aber inzwischen geht das so schnell, dass Sie es kaum noch mitzählen können. Es gab mal so Zeiten, da kommt so tick, 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 da dauert es eine halbe Minute, bis der Speicher getestet ist. Der Prozessor prüft, ob die Tastatur angeschlossen ist und ob irgendwelche Tasten betätigt sind. Wenn es keine Tastatur gibt, gehen viele Rechner und sagen, ich fange überhaupt nicht an, macht gar keinen Spaß mit dir. Dann piepen die dreimal, piep, 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 und das muss man dann nachlesen. Am besten auf dem zweiten System, wo man einen Online-Zugang hat, um zu sehen, was heißt eigentlich dreimal Pieps. Und das heißt dann, bitte eine Tastatur anschließen oder eben eine Ausgabe. Dann schickt er Signale zu den verschiedenen Laufwerken, um zu sehen, welche haben wir. Gibt es ein DVD-Laufwerk, gibt es eine Festplatte? Dann, wenn der Selbsttest neue Hardware gefunden hat, hat man die Möglichkeit, die Konfiguration zu ändern, also zu sagen, das ist irgendwie eine neue Festplatte und bitte behandle die so und so. Gibt es Komponenten, die über ein eigenes BIOS verfügen, werden sie in den Selbsttest mit einbezogen. Dann sagt also der Computer oder dieses BIOS der Grafikkarte, teste mal kurz Grafikkarte, ob du funktionierst, so für dich oder dem Drucker oder was auch immer da angeschlossen ist. Und nach dem Selbsttest, also das System schaut erstmal, funktioniert alles, wie es funktionieren muss, wird der nächste Schritt ausgeführt, das Betriebssystem wird von einem Datenträger geladen, das nennt man jetzt Booten, und dann übergibt das BIOS die Befehlsgewalt an das Betriebssystem. Und das BIOS, das ist halt dieses ROM, ein Read-Only-Memory, ist ein Chip, der ist fest eingebrannt. Da können Sie ein paar Daten ändern, aber im Wesentlichen, obwohl, das nennt man auch Firmware, also Sie können auch die Firmware ändern, aber da müssen Sie dann gut aufpassen. Das ist aber so ein Programm, das bleibt bestehen, wenn das System vom Strom getrennt ist. Da reden wir dann aber nächste Woche darüber, wie man eigentlich Daten speichert, auch wenn sie keinen Strom mehr haben, oder wie man Daten speichert, wo das nur mit Strom funktioniert. Also nächstes Mal geht es um Speicher und Speichertechnik. Und so ein BIOS ist halt ein Read-Only-Memory und das ist das erste Programm, was Ihr Computer hat. Kein BIOS überhaupt, ein Computer ist strunzdumm, die CPU weiß überhaupt nicht, was sie tun soll. Sie weiß noch nicht mal, dass sie ein Betriebssystem laden muss, das muss man ihr sagen. Aber danach läuft eigentlich alles so, wie das Betriebssystem das vorsieht. Gut, damit machen wir für heute Schluss. Nächste Woche geht es dann da weiter bei der Frage, wie Speichertechnik funktioniert. Und ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.